Schönen guten Tag. Herzlich willkommen zur 20. Folge von Nordic Talking.
Hallo zusammen.
Tag.
Es ist der dritte, vierte, fünfte Anlauf, deswegen war die Begrüßung jetzt ein bisschen merkwürdig. Haben wir noch nie bisher gehabt. So, Bastian, warum warst du nicht dabei?
Moment, erstmal ist wichtig, dass unsere 20. Folge ist.
Also die 20. Folge habe ich fünfmal gesagt, jetzt habe ich es vergessen. Die Jubiläumsfolge, wo es keinen Kuchen bei Mario gibt.
Aber Kerzen, das habe ich ja eben schon mal gesagt.
Der Kuchen ist auch eine Lüge.
Ja, the cake is a lie. Was uns zum Thema bringt, wo warst du? Warum hast du uns im Stich gelassen?
Mehrere Gründe. Es war für mich, ihr habt mich nicht endgültig überzeugen können, warum ich mit dabei sein muss, warum das für mich ein absolut wichtiges Event ist. Wir haben uns ja gerade kurz im Auto schon drüber unterhalten. Ich mag Messen sehr, ich mag Events sehr, aber meistens gehe ich, oder am liebsten gehe ich dahin, wenn ich da irgendwas anfassen kann, wie jetzt auf der Gamescom, oder mich irgendwo reinsetzen kann, wie zum Beispiel auf der IAA oder ähnliches, aber.
Dass auch viele Bärte und lange Haare anfassen können.
wenn ich mir dann den ganzen Tag nur Panels angucke, diese Panels kann ich mir ja genauso gut auf YouTube auch angucken oder generell halt im Internet angucken, da muss ich jetzt nicht für vor Ort sein.
Genau, wovon reden wir? Mario, oh, was war das für ein Hall? Wahnsinn. Wovon reden wir, Mario?
Chaos Communication Congress.
Genau. Dem 30. 30.
oder 20. Nee, 30. Deswegen heißt er 30C3, ja. Genau. 30 könnte dafür stehen, dass er 30. ist. Aber ist ein brave move.
In Hamburg.
Ganz genau. Und wir waren ja einen Tag da, sind morgens hingefahren und wieder zurück. Innerhalb von 3-4 Stunden. Und ich fand, es hat sich gelohnt. Also du hast was verpasst. Ist halt doch ein anderer Eindruck, wenn man persönlich da ist. Und wenn man das mal so sieht.
Ich fand's auch sehr gut. Also zum einen die Panels, die wir uns angeschaut haben, oder die Talks, die wir uns angeschaut haben, die waren auch echt gut. Ich glaube, wir haben auch Glück gehabt, dass wir so mit die Besten erwischt hatten. Wenn man so den
haben wir gut rausgesucht.
Ja,
wobei einmal hatten wir Glück, weil wir hier halt euren Studienkollegen ja getroffen haben.
Genau, den wir auch noch herzlich grüßen wollen an der Stelle. Hallo, Earthman.
Ja.
Dein genau. Paladin ist jetzt Horde und eine Frau. Das hatte ich noch vergessen, dir zu sagen. Genau.
Aber ja. Gut. Ja, wie gesagt, ich denke mal, wenn das in meinem Urlaub auch ein bisschen anders verlaufen wäre und ich gewusst hätte, dass es deine Tageskarte gibt und nicht dieses ganze Wochenticket hätte kaufen müssen.
Die Information, die ist uns erst auf dem Hinweg aufgegangen, als wir mal geguckt haben bei den Preisen. Wir haben vorher halt gedacht,
ja, vorher hat der Thorsten nach den Preisen geguckt und da kann man sich
nicht drauf verlassen. Ihr könnt ja auch nicht selber gucken, das ist schon richtig.
Doch, auf dem Weg dahin habe ich ja geguckt.
Und die, ja, was wir in einem Augenblick sehen, das muss halt Thorsten lange suchen.
Vorher gab es auch keine Tageskarten. Du wirst auch mal geguckt haben, oder?
Ich habe nicht geguckt. Aber ist ja auch egal. Also
vorher gab es keine Tageskarten. Sicher, wir haben doch beide zusammen da.
Nee.
Doch.
Nein.
Doch. Da haben wir noch über die Supporter 120 und sowas gesprochen gehabt. Wir haben alle.
Ah, Supporter, das stimmt.
Und also wir hatten da zusammen geguckt.
Unterstützung fände ich ja ganz gut. Und da habe ich gesagt, dann zahlen wir halt die 85 Euro. Aber ich weiß nicht, ob du mir das mal erzählt hast oder ob ich da geguckt habe. Wie dem auch sei.
Auf jeden Fall hatten wir gesprochen, während ich zumindest auf der Seite war und haben alle Punkte dieser Seite besprochen. Und da gab es keine Tageskarte. Ja, aber wahrscheinlich auch nur, weil du die Tageskarten eben nicht im Vorfeld bestellen konntest und ich war auf dieser Ticketseite. Das Einzige, was du da noch, das Günstigste, was sie hatten, war dieses Up and Coming für unter 18-Jährige für 20 Euro. Aber naja, es hat jetzt 35 Euro gekostet für die Tageskarte, was dann völlig okay war.
Auf jeden Fall war es ganz lustig. Thorsten hatte schon vorher im Auto zu mir gesagt.
Was? Ja. Ach so, ja doch, das ist noch okay. Ja, das kann ich
nicht sagen. Nein. Jetzt geht es um viele Dinge, die nicht okay waren.
Nein, er sagte zu mir, dass ob wir Spießer denn da reinpassen, so nach dem Motto so ein bisschen, wir würden uns vielleicht auffallen. Da habe ich dann nachher noch ein paar Mal drüber nachgedacht.
Und so war es auch.
Ich meine, es waren halt alle Couleur von Leuten da, aber einige, die auch wirklich sehr interessant aussahen.
Und nur zwei Leute hatten das Hemd in der Hose, einer davon war Mario.
Da war ich ganz froh.
Tim Pritloff himself, das auch in der Hose hatte, da habe ich zu Thorsten gesagt, guck mal, ich bin gar nicht so ein Spießer.
Gott sei Dank, da hat noch jemand das Hemd in der Hose.
Ja, ihr habt ja mir so ein Foto zwischendurch geschickt und für mich sah das...
Nein, wir haben da keine Fotos gemacht. Du hättest ja jeden um Erlaubnis fragen müssen, wenn du da ein Foto machen wolltest. Deswegen haben wir
du musst
keine.
Ja, du musst doch, ich habe aber ein Foto gemacht, wo man ja keinen Menschen sehen konnte.
Du musst jemanden um Erlaubnis fragen, wenn diese Person eindeutig und einzeln auf diesem Bild zu erkennen ist. Aber wenn du eine Gruppe fotografierst oder ein großes Foto machst, musst du dich um Erlaubnis bitten.
Es wurde aber da mehrfach betont, dass man bitte keine Fotos machen soll, ohne die Leute vorher zu fragen.
Ja, wie gesagt, einzelne Leute oder sowas, das ist halt immer was Kritisches. Aber wenn du einfach nur ein großes Raumfoto machst, wo jetzt keiner speziell drauf abgebildet ist, das ist kein Problem. Das
und genau
ist kein Persönlichkeitsrechte.
Genau. Und genau diese Fotogeschichte, finde ich, der ist es halt geschuldet, dass man so von außen gar keinen Einblick sonst da rein bekommt. Also ich habe mir das nicht so vorgestellt, vor allen Dingen eben die Talks in was für großen Sälen, die denn stattfinden und wie
viele Leute da. Wobei ja die Frage, ob das schon immer so war, wahrscheinlich war es ja in Berlin nicht, aber in Hamburg, das war Wahnsinn. Also Saal 1 und 2 riesengroß,
ja.
Wahnsinn, über mehrere Etagen sozusagen.
Ich hatte jetzt halt auch noch ein paar Talks über Streaming geschaut und da siehst du ja, also du hast gar keinen Eindruck, was da eigentlich für eine Atmosphäre so ist. Deswegen fand ich jetzt diesen einen Tag echt richtig lohnend.
Weil die auch extra nicht aufs Publikum
genau, weil filmen. Die nie aufs Publikum filmen.
Das war ja auch in dem einen Vortrag, wo sie mal den Vortragenden von der Seite gefilmt haben, haben sie auch extra gesagt, Vorsicht, nicht so ins Publikum rein, ne?
Ja.
Also das Foto sah wie gesagt aus, als wäre es eine Pause von so einer großen LAN gewesen.
Ja, das war halt ein Foto aus dem Bereich, wo ganz viele Leute gebastelt haben, unterschiedlichste Dinge, teilweise Dinge, die man eben auch erkennen konnte, also viel mit Licht und sonstigen, dann diese Fernbedienung, die alles ausmachen und ich weiß nicht was. Aber es waren eben auch viele, die an Tischen saßen, wo ich jetzt als Laie gar nicht wusste, was machen die da eigentlich. Die machen irgendwas Tolles, aber ich weiß es nicht was. Also war auf jeden Fall sehr kreativ da, was da so los war.
Das war die erste Ebene unten, diese Hackerspaces, wo halt einfach nur Leute rumsaßen und irgendwas gemacht haben. Oder auch völlig abgedrehte Dinger, wie dass da irgendwelche Nähmaschinen standen und irgendwas genäht wurde und sowas. Also ja. Wirklich aus allen Bereichen
des Hacker-Daseins
wurde da irgendwas 3D-Drucker, gemacht.
3D-Drucker, irgendwelche Riesendrucker. Ja.
Also es war schon interessant. Und da war aber natürlich, zumindest für uns, ich glaube, ich weiß nicht, ob jemand anders da offener wäre, aber halt nur daherzugehen und mal einmal so zu gucken, weil ich denke, was lebt denn da davon, dass du auch mit Leuten ins Gespräch kommst und sowas? Und da sind wir, glaube ich, nicht offen genug dann für, zumindest ich jetzt nicht, dass ich da wildfremde Menschen anquatsche und sage, was habt ihr denn da Tolles und was machst du denn da gerade?
Wir waren natürlich als alte Spießer, waren wir natürlich pünktlich da, obwohl wir ja 4 Stunden für die Fahrt gebraucht, also ich jetzt 4 Stunden für die Fahrt gebraucht haben, waren wir ja so um 11 Uhr da und haben uns am Anfang gewundert, was ist denn hier los? Irgendwie war noch kaum was los. Bei dem ersten Talk, der um 12.30 Uhr, glaube ich, war, hieß es ja dann schon mal guten Morgen. Als wir kamen, waren halt noch so ein paar Schlafleichen in verschiedenen Ecken zu sehen.
Unter anderem in einem Bällebad.
Die alle da
Leute in einem Bällebad
schön
geschlafen.
Schön geschlafen haben vom Vortag halt. Also ist wahrscheinlich doch eher was für Übernachtung. Das ist schon besser.
Vor allem, wenn du auch das Programm siehst, das geht ja immer bis 12 Uhr nachts. Da ist ja noch der letzte
ja
Slot
dann
irgendwie
ja,
so.
Genau.
Und dann geht ja noch die Party, in Anführungszeichen, Party. Los. Also es war trotzdem aber echt richtig spannend. Und
wir haben ja mehrere Vorträge uns angehört. Einmal Google Glass Hacks hieß es. Das war halt ein Typ, der aus Silicon Valley auch wirklich kam und halt da öfter mit der Google Glass halt Berührung hat. Und der hat dann bisschen erzählt, wie man die, also quasi, wie man das Ding routen kann und dann, das ist ein Android-System und dann eben irgendwas damit machen kann und hat dann so, zum einen fand ich jetzt, wo er recht hat, ist halt, dass er eben zeigt, dass es so eine neue Dimension dann gibt, weil das Ding dann zum Beispiel, er hatte dann das Ding so eingestellt, dass alle 4 Minuten sein Glas irgendwie ein Foto machte. Und wenn er dann auf der Straße war, hat er natürlich jedes Auto fotografiert, was da war. Also wenn er einfach nur die Straße gesehen hat. Und man konnte natürlich, wenn man ranzoomte, immer sofort das Nummernschild erkennen. Und sieht man natürlich auch, was irgendwie so ein Potenzial dahinter ist. Also im Prinzip da, wenn man das jetzt irgendwie zuordnen würde, kann man ja alles genau sehen, wer bewegt sich wo und so weiter. Ne?
Somit das größte Problem, was er halt aufgezeigt hatte, war, dass es kein Hardware Indikator gibt, dass das Ding gerade aufzeichnet. Das heißt, wenn dir einer mit dem Glas gegenüber sitzt, kannst du nie wissen, ob der jetzt gerade filmt oder nicht. Und das Einzige, was Google dazu sagt, ist halt eben, dass das Display angeht, wenn du filmst. Und das war dann eben das Erste, was er gezeigt hatte, wie einfach man das Ding halt so manipulieren konnte, dass das Display einfach ausblieb, während er ein Foto oder ein Video gemacht hat. Und aber auf der anderen Seite kannst du dir auch dann, wenn du jemanden heimlich filmen willst, würde ich, glaube ich, kein Google Glass dafür nehmen, sondern würde mir für $20 auf eBay einfach eine Brille kaufen, wo eine kleine Kamera drin ist oder sowas. Gibt's ja mittlerweile, gibt's auch die diversen Angebote in Streaming-Plattformen, habe ich mal gehört, wo so Sachen, ne? Ja.
Streaming-Plattformen?
Egal. So, POV-Stichwort. Bastian grinst zumindest ein bisschen verlegen, aber Mario ist wirklich nicht. Völlig ahnungslos. Aber gut, lassen wir das Thema. Wir begeben uns wieder auf Glatteis. Schnipp, schnapp, schnippeli, schnapp. Wir haben wieder mal ein bisschen was rausgeschnitten hier.
Nein, wir schneiden überhaupt nichts raus.
Nein, natürlich nicht. Ich habe das ja auch, ist alles Hörensagen. Das sieht wie Bastian und Mario beide so gucken. Was denn sich so langsam, der Krosche so ganz lang so Ding, ja. Naja. Ja, aber das war, also den Vortrag fand ich insofern nur gut, weil er echt unterhalten vorgetragen war. Weil er
ja, der Typ war lustig. Slides irgendwie. Hatte und das Lustige war eben auch, dass dem reichte dann halt der Akku nicht von seinem Google Glass. Und er hat sich dann ein Google Head selber gebaut, indem er sich halt so ein Käppi mit vorne so ein, also wie so ein Käppi halt ist, vorne die Kamera rein in die Spitze. War im Prinzip so ein bisschen rund dann vorne und hat das Handy quasi so irgendwo hinten am Kopf dann drauf gehabt und hat sich dann da irgendwie, ich weiß nicht mehr, was war das, Motorola-Handy oder irgendwas, hat er dann da reingebaut, was halt den ganzen Tag dann hielt und hat uns dann so eine Bilderfolge gezeigt, wo also von seinem ganzen Tag, wo er alle 4 Sekunden irgendwie dann ein Foto gemacht hat. War schon ganz lustig. Ja, das
zu dem Thema dann gerade mal, weil es ist auch was mich halt immer wieder umtreibt, dass ich mir da mal so Gedanken drüber mache oder das halt auch beobachte. Ich finde schon alleine diese ganze Handy-Ära mit Facebook hat für mich schon, also jetzt nicht für mich, weil ich bin jetzt nicht mehr so der Partygänger, aber ich habe das halt von anderen mitbekommen, dass es so die gesamte Partykultur auch schon verändert hat. Dass Leute halt viel bedachter darauf sind, wie sie sich, kann natürlich auch positiv sein, wie sie sich verhalten und Leute sich auf Partys auch komplett anders verhalten, weil sie halt ständig dieses Wissen haben, das kann jederzeit jetzt morgen im Internet von mir landen oder das ist jederzeit möglich, dass ich jetzt irgendwas von mir irgendwo landet. Ich bin ja auch bei dem letzten, wo ich mal wirklich auf einer größeren Party war, ich war nicht auf einer größeren Party, sondern ich war mit 3-4 Leuten in der Stadt unterwegs und habe auch den Leuten gesagt, also vor der Party habe ich allen Leuten gesagt, Leute, nehmt es mir nicht übel, aber ich möchte euch bitten, dass ihr von mir keine Fotos auf Facebook stellt, weil ich bin da noch angemeldet und
gibt's aber auch
ein damit bin ich natürlich der Langweiler.
Gibt's aber auch ein T-Shirt einfach, wo du draufschreibst, dass du jeglicher Verwendung von irgendwelchen Fotos und sowas widersprichst und dann könntest du die Leute sogar verklagen, wenn sie sich trotzdem.
Das ist ja cool.
Ja, aber es ist halt, wie gesagt, es hat sich halt schon wirklich die Kultur meiner Meinung nach dadurch verändert. Und das ist jetzt einfach der nächste Schritt, wo sich das vielleicht nochmal wieder weiter durch verändert. Weil du musst ja wirklich, ich meine, man sieht es bei Prominenten eher, dass da halt jeder kleinste Fehltritt von irgendwelchen Paparazzi verfolgt wird und sofort ausgeschlachtet wird. Die ist jetzt hier beim Aussteigen ist aufgefallen, dass sie nichts drunter hatte. Oder bei dem ist was aufgefallen, dass er sich dann. Das können ja auch einfach willkürliche Situationen sein. Jemand sitzt neben irgendeiner Frau, dreht sich um, wird genau in dem Moment fotografiert und dann heißt es, er hat ja die ganze Zeit den Ausschnitt geguckt oder so, weil sie halt gerade genau in dem Moment, wo er sich umgedreht hat, fotografiert haben oder so. Und das, finde ich, wird dadurch halt noch schlimmer.
Jetzt aber auch einfach, halt bevor du auf die Party gegangen bist, mal ausnahmsweise untenrum was drunter ziehen können. Dann hättest du es vielleicht nicht gehabt. Aber gut.
Nee, aber ich meine, so wird dann halt über normale Leute, so wie man es von den Prominenten schon kennt, wo die sich keine Fehltritte erlauben können, geht das auch mehr und mehr in den privaten Bereich dadurch, finde ich. Weil man so gesehen ständig von, in Anführungsstrichen, Paparazzi verfolgt genau. wird.
Da ist aber das Interessante, das sehen wir jetzt so, unsere Generation und vielleicht noch die Generation danach, also so ein paar Jahre jünger als wir vielleicht auch noch, die das eben noch anders kennen, die auch noch so Zeit vor Facebook kannten und dass das nicht normal ist, dass jeder schreibt, was er isst und wie es wieder rausgekommen ist und irgendwelche super besoffenen Situationen da dann gepostet hat. Das heißt also, wir haben da vielleicht noch so ein anderes Gespür für, aber wenn du mal guckst, was einige Leute selber von sich mittlerweile ins Internet stellen, das ist dann schon ganz krass. Und ja auch, man bei einigen Jugendlichen mittlerweile, also das hatte ich in irgendeinem Beitrag neulich im Fernsehen mal gesehen gehabt, da haben sich Leute mit einem handgeschriebenen, auf Karo-Kästchen aus dem Heft ausgerissenen Blatt Papier beworben. Aber das war halt insofern gut, weil die haben wenigstens überhaupt was Schriftliches gehabt, im Gegensatz zu anderen. Das halt einfach so.
Hast du wieder RTL 2 geguckt?
Nee, das war abends.
Ohne die 2 dahinter.
Nee, das war abends in irgendeinem, das war in irgendeiner Talkshow abends, wo halt jemand da so vom irgendein Personalrat mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, wo es darum ging, ob die Deutschen dümmer werden oder irgendwie sowas. Und ich glaube, dass die, also du hast diese Bedenken, und aber ich glaube, dass viele Jugendliche heutzutage da überhaupt keine Gedanken sich mehr drum machen. Dass die finden es sogar geil, wenn sie am nächsten Tag dann im Internet sehen können, wie sie da irgendwo in ihrem eigenen Erbrochenen in der Ecke gelegen haben und noch lustige Kommentare dazu kriegen. Ist das denn mit deinen Kindern, Mario?
Also, die sind eigentlich sehr zurückhaltend, ja? Was jetzt irgendwie so Bilder angeht von sich selber.
Aber auch durch euch geprägt dann, oder?
Weiß nicht.
Also ich kann es mir halt einfach, liegt vielleicht auch wirklich an der Generation, aber ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen, warum ich, also ich verstehe ja mittlerweile schon Twitter etwas besser.
Und ja, was ist der Unterschied zwischen einem Ad und einem Hashtag? Los, erklär's mir.
Ich weiß jetzt, dass ein Ad ist eine Person, irgendjemand, der dahinter steckt, der postet, und ein Hashtag ist ein Thema, wo man.
Wow.
Ja, ich bin hier. Lernfähig. Wow. Auf jeden Fall, da kann ich halt noch verstehen. Ich meine, ich habe ja auch manchmal irgendeine lustige Situation, oder wo ich hier die PlayStation 4 mit den ganzen Spielen da hatte, habe ich dann auch ein Foto davon gemacht, aber dann habe ich es einfach den Leuten geschickt, wo ich wusste, die interessiert ist. Oder die finden das halt witzig. Oder wenn ich halt irgendwann eine witzige Situation sehe, dann schicke ich das halt der Person, wo ich weiß, sie finden das witzig. Ich würde das ja niemals öffentlich irgendwo
hinposten. Ja, aber so ist es ja im Facebook eigentlich auch. Da hast du ja auch, wenn du nicht alles falsch gemacht hast, dann hast du dein Profil ja schon so, dass es nur die Leute, die mit dir befreundet sind, sehen dürfen. Also da ist ja genau das.
Ja, aber das ist ja dann habe ich ja wieder den Fall, irgendeine Sache finde ich jetzt lustig, die weiß ich, die würdest du lustig finden. Die wird aber mein gesamter Verwandtenkreis nicht verstehen.
Aber so, ja, dann blättert man ja weiter in den ganz vielen Dingen, die man da sieht, die vielleicht nicht lustig sind. Also ist ja nicht so schlimm.
Also es ist ja nicht, alles was auf Facebook ist ja nicht komplett öffentlich. Das gehört halt Facebook danach, das ist das eigentliche Problem dabei. Aber dass du ja schon selber noch ein bisschen gucken kannst, was du selber reinstellst. Dass das jetzt nicht für alle, sondern ne, so. Schlimmer ist natürlich, wenn es jetzt etwas ist, was du selber nicht reinstellen würdest und jemand anders stellt das von dir rein. Wie zum Beispiel diese Partyfotos oder sowas. Dann wird es natürlich noch ein bisschen, naja.
Gut, aber wie sind wir da hingekommen?
Google Glass, eure Präsentation.
Ja, und du wolltest jetzt damit sagen, dass durch solche Technik im Prinzip das noch verstärkt wird. Nee, dass irgendwer vielleicht so eine Brille auf hat oder so einen gehackten Hut und alles aufnimmt.
Ich finde das ja ganz cool, dass es einige Bars mittlerweile in Amerika, ich weiß nicht, wie das in Deutschland sein wird, aber in Amerika gibt es ja schon einige Bars und Kneipen, wo draußen fett draufsteht, wer Google Glass trägt, wird rausgeschmissen oder darf halt nicht mit reingenommen werden und darf drin nicht getragen werden oder so. Ist halt, genauso finde ich auch eine Kneipe ganz lustig, die Gläser bei sich hat, die unten so abgeschrägt sind, dass sie nicht selber stehen können, und du musst ein Smartphone drunter legen, damit es steht.
Ja, ist eine witzige Idee, aber ob ich dann mein Handy dann runterlegen würde.
Die Kekse, die Mario hier reicht, sind nicht podcast-tauglich, habe ich gehört, deswegen habe ich sie mal kurz gerade off-air verspeist.
Ich kann nächstes Mal so ein bisschen Grießbrei mit Strohhalm servieren.
Hätte doch was. Ja, aber war halt, wie gesagt, sehr unterhaltsam, der Talk. Und
ja, war unterhaltsam.
Konnte man sich auch gut angucken. Aber er hatte jetzt halt nicht so die großen Google-Hacks, Google-Glass-Hacks drin gehabt, sondern war ja einfach nur, hat auf die grundsätzlichen Probleme, die eigentlich eh schon jeder, glaube ich, kannte, nochmal aufmerksam gemacht und in einer ganz amüsanten Form.
Und das Witzige war ja, dass bei dem nächsten Vortrag, den wir uns angehört haben, es auch wieder vorkam, dass Leute auf ihrem Hut eine Kamera tragen. Er hatte nämlich erzählt, dass wenn man jetzt bei manchen Videoaufnahmen würden, die halt auf dem Kopf irgendwie Kameras tragen. Da habe ich schon gedacht, na, ob das die Zukunft ist in dem ersten Vortrag. Der hatte sich seinen Hut gemacht mit Handy drin. Die zweiten hatten auch irgendwann, erzählten auch
die irgendwas. Die haben aber eine DSLR auf dem Kopf gehabt.
Genau, das war nochmal ein Unterschied.
Ach so, ich dachte jetzt, ihr redet von so einer GoPro-Kamera oder so.
Nee. Haben wir uns auf jeden Fall den hatte ich ausgesucht. Also den ersten hatte Mario ausgesucht, den zweiten hatte ich ausgesucht. Und zwar ging es da um, also man konnte jetzt das ist so ein bisschen problematisch gewesen, wenn du die Agenda nur gelesen hast, da stand einfach nur, dass es um Magic Lantern ging. Ich hatte da mal eben schnell gegoogelt, was der Magic Lantern ist, und dann haben wir gesehen, das ist eine alternative Firmware für Canon-Kameras. Und da ich jetzt aber auch eine alte Canon-Kamera zu Hause rumfliegen habe, gesagt, das ist ja ganz cool, das kann man sich mal angucken. Ich fand den ganzen Vortrag total super und habe mich gefreut, wie geil doch die Sachen sind und sowas. Und am Ende hat er gezeigt, mit welcher Kamera es funktioniert. Und rate, ab welchem Modell es funktioniert.
Das Modell nach deiner?
Richtig. Ding, 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 ding. Ab einer EOS 500D und die 450D kannst du noch nicht. Und zwar, weil da noch ein anderes OS drauf läuft. Aber es war eigentlich auch super gemacht. War ein Deutscher, aber die Vorträge waren in Englisch, die wir alle Vorträge, die wir geschaut haben, waren in Englisch eigentlich. Naja. Und entwickelt selber halt an dieser Firmware mit und er hat halt einfach mal erstmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und nachher aber auch die ganzen Funktionen so gezeigt. Und im Endeffekt geht es darum, aus einer normalen DSLR eine professionelle Videokamera zu machen. Einfach über eine alternative Firmware, wobei es gar nicht eine alternative Firmware ist, sondern so eine Side-by-Side side-geloadete Geschichte, die eigentlich auf der SD-Karte drauf ist. Es wird einfach nur so ein Debug-Modus eingeschaltet in der Kamera und die Software wird dann halt einfach nur in Memory geladen. Und dann kannst du halt wirklich die ganzen Features, die halt eben irgendwelche Profikameras wohl hätten, kannst du dann mit deiner popeligen DSLR nachziehen. Und
also ist auf jeden Fall eine Empfehlung für einen, der wirklich mehr aus seiner Kamera rausholen will. Der kann es ja getrost mal ausprobieren, ohne dass er irgendwas gefährdet. Weil wenn er die SD-Karte wieder raustut, die Kamera neu startet, dann ist das ja alles wieder weg.
Genau, sie haben wohl insgesamt 3 Kameras gebrickt in der ganzen Zeit, aber es sind wohl über 500.000 Downloads. Also
deine Kamera gebrickt. War das nicht mehr?
Nee, 3 Stück hat er gesagt.
Okay.
Selbst wenn es 10 gewesen wären, ist es immer noch verdammt wenig. Also um einiges weniger als kaputte PlayStations bei der Auslieferung.
Ach so, die ihm kaputt gegangen sind.
Ja, gebrickt.
Okay, ja.
3 Stück. Ja. Mhm. Aber es war, wie gesagt, für mich dann die Ernüchterung, dass es halt leider nicht funktioniert. Und
aber es war trotzdem auch super interessant
und sehr
gut auch vorgetragen. Er hatte auch echt Ahnung.
Ja.
Aber es ist natürlich auch sowas für Leute, die jetzt wirklich ein bisschen mehr aus der Kamera rausholen wollen. Als
Daniel wäre es zum Beispiel, glaube
ich. So der Standard.
Der müsste auch die passende Kamera dafür haben, ja. Also hauptsächlich für Filme halt interessant, weil du halt auch wohl HDR-Videoaufnahmen. Der Husten ist immer noch nicht ganz weg. HDR-Videoaufnahmen machen konntest und halt auch in unkomprimiert oder eben höherer Bitrate, was die Farbtiefe angeht. Also nicht 8-Bit, wie es standardmäßig nur ist, sondern halt auch in 10-Bit was aufnehmen konntest und sowas. Also
so einfach ISO.
Genau, also, ganz wilde Sachen und also war eigentlich richtig cool. Und zum Fotografieren war es nicht ganz so spannend, was für Features dazukommen. Also hauptsächlich war es eigentlich echt fürs.
Wobei er selber gesagt hat, er ist selber filmaffin und deswegen erzählt er halt mehr darüber. Ich glaube, im Fotobereich gibt es auch wahrscheinlich viel.
Aber ja, allein, dass du halt eine HDR-Aufnahme machen kannst damit. Auch fürs Fotografieren. Das war auch. Kannst du auch erst ab den größten Modellen, glaube ich, mittlerweile. Und das war ganz cool auch. Da war halt der Raum war ziemlich klein. Also der erste Talk war in Saal 1.
Mhm.
Und das Ding war halt wirklich riesengroß. Also das Ding war ja wohl auch komplett voll, als die Keynote war. Und Saal 2 war ja dann auch sogar noch irgendwie halb voll, wo dann nur hingestreamt wurde. Oder war auch komplett voll, keine Ahnung. Also das Ding war echt riesengroß. Und dieser Magic Lantern Talk war in einem kleineren Raum. Waren vielleicht so, wie viele 100 Leute waren da dann drin?
200.
Vielleicht so also 200, 300, ja.
Ja.
Ich auch mal sagen. Aber das Ding war wirklich bis auf den letzten Platz voll.
Ja, wir haben noch 2 so mit Handzeichen, haben uns dann da irgendwo hingesetzt, wo gerade noch Platz waren. Und die nach uns kamen, waren nur noch ein paar, dann war schon wirklich voll.
Und da war die Luft nachher auch grenzwertig schlecht drin.
Wobei aber insgesamt fand ich, haben die Belüftung ganz gut da gehabt in dem ganzen Gebäude. Das haben sie schon ganz cool gemacht. Also man merkte schon teilweise, dass von oben Luft kam. Also es hätte sonst schlimmer
werden können. Ja, hätte schlimmer werden können, das stimmt wohl.
Ja,
dann haben wir aber erstmal länger nichts mehr geguckt. Dann haben wir uns, glaube ich, erstmal auch ein bisschen
Noch ein bisschen rumgelaufen.
Rumgelaufen, ne?
Und dann waren wir ja beim dritten Vortrag, den ich dann wieder rausgesucht hatte. Und zwar hieß der Script Your Car. Da hat halt einer erzählt, dass er eben gerne Zugang zu seinem, zu seinem Auto anzeigen und ich weiß nicht, eben letztendlich zu seinem Auto haben wollte, um da irgendwie zu interagieren. Und der hat halt im Bereich von Volkswagen-Gruppe, also hat halt selber ein VW und alles, was jetzt so Volkswagen ist, die haben halt so ein Bluetooth-Gerät da drin. Und das hat er sich dann nochmal bei eBay bestellt und hat das dann, also hat dann erklärt, wie oder teilweise, wie er das halt gehackt hat. Und das war jetzt von dem Prozess her, wie er das gemacht hat und wie er das alles rausgefunden hat, fand ich das total beeindruckend. Also es war wirklich toll. Ich habe aber eigentlich gedacht, so ein bisschen, ja, am Schluss kommt auch von der Anwendung irgendwie so mehr bei rum. Und das war jetzt da halt, ja, war eben nicht so groß geschrieben. Das waren jetzt halt, man konnte im Display verschiedene Sachen sehen, in deinem normalen Autodisplay, die man dann auch vielleicht irgendwie hätte programmieren können. Aber da ist er jetzt gar nicht so drauf eingegangen, wahrscheinlich, weil er jetzt eben erst im ersten Schritt ging es ihm eigentlich um diesen Hacking-Vorgang. Ne? Das war wirklich beeindruckend cool.
Das, aber es war halt Hacken des Hackenwegens, weil er hat halt, ich meine, er hat einen Python nachher da drin gehabt. Hm. Überhaupt für die Volkswagen-Fahrer unter uns, es ging um die Premium-Freisprecheinrichtung, das ist das Modul gewesen, was er da gehackt hat. Und ja, er hatte halt irgendwie einen Python nachher drauf bekommen, was natürlich super genial ist. Dann kannst du ja alles programmieren, aber was willst du in deinem, also vor allem, du hast ja schon in Wirklichkeit einen Computer mit, wenn du dich ins Auto setzt, nämlich einen wesentlich leistungsfähigeren als das Ding sogar. Und irgendwelche Location-based Sachen kannst du einfach mit deinem iPhone schon machen und irgendwie oder mit einem Android-Telefon machen. Irgendwelche, ich komme nach Hause und will irgendwas machen, Aktion kannst du damit machen. Und ja, also wenn es eine Stelle gibt, wo ich mir bisher noch nie gewünscht habe, dass das Ding irgendwie mehr kann, als es kann, dann ist es meine Premium-Freisprecheinrichtung gewesen. Also, und das war dann auch das Interessante eben, dass auch er scheinbar nicht wirklich wusste, was er damit anfangen will.
Sondern ja, er hat ja im Prinzip so ein paar Ideen angerissen, was du gerade schon gesagt hast, mit Location-Based und dies und das. Ja. Aber ich denke mal, das ist dann vielleicht das, entweder kommt das noch nächstes Jahr oder es reicht ihm eigentlich. Ich glaube, er hatte ja am Anfang gesagt, er hat schon verschiedene Dinge gehackt und wollte ja, im Prinzip das Ding nur, auch irgendwie um das zu hacken. Genau. Das war schon irgendwie cool.
Am interessantesten fand ich eben eine Folie, die er hatte, wo so drin stand, okay, das ist natürlich alles total ungefährlich, aber, und dann kam halt eben so ein Negativbeispiel, wo einer auch da irgendwie sowas, also der hat diese Diagnose, der hat sich an diesen Diagnoseport dran gehackt und irgendwie ist halt bei voller Geschwindigkeit mal beide Airbags und Gurtstraffer losgegangen. Und die Versicherung hat dann diesen Seitenaufprall, der angeblich gewesen ist, nicht nachvollziehen können, der halt laut Bordelektronik aufgezeichnet wurde. Und das Auto war halt komplett Schrott, weil eben die Gurtstraffer haben beide Säulen verzogen gehabt. Und auch so war der Wagen halt, weil wenn dir halt bei vollem Tempo Gurtstraffer und Airbag entgegenkommt, dann wirst du wahrscheinlich auch irgendwo gegenfahren nachher.
Wobei der jetzt schon gut erklärt hat, dass in seiner Methode da eben eine Abgrenzung ist.
Also ja, genau, aber er hat natürlich gesagt, man könnte nie wissen, was passiert, wenn du doch einmal das falsche Signal da irgendwo.
Er will natürlich keine Verantwortung dafür übernehmen. Aber so wie er es dargestellt hat, waren das ja in verschiedene Layer aufgeteilt. Ja. Und diese Freisprecheinrichtung war in so einem Layer, der jetzt keinen direkten Einfluss hat auf Motormanagement und sonst
was. Aber das ist halt alles ein Bussystem und wenn du dich selber an den Bus dran klemmst und da was reinschreist, kann halt passieren, dass auch irgendeiner drauf hört. Und dass das natürlich dann doch vielleicht so ein bisschen gefährlicher sein könnte. Und da war halt dann mal so ein Auto für 16.000, 17.000 Euro Zeitwert, war halt dann mal Schrott. Und die Versicherung hat halt gesagt, nee, also diesen Seitenaufprall, den können wir jetzt nicht so ganz glauben. Ja, zu diesem Thema Hacken des Hackenswings, also ich hatte mir nachher auch noch viele, also gestern eben zwei Talks zu diesem Thema angeschaut. Das ist halt einfach super beeindruckend, wenn du siehst, wie Menschen da auch so rangehen und was sie dann da rausholen. Das eine war, die war auch schon, ich weiß nicht, ob letztes Jahr oder vor ein paar Jahren war die auch schon da, die hat Tamagotchis gehackt. Das ist so eine Mitarbeiterin von BlackBerry irgendwie gewesen. Ist das für eine Musik, ja?
Von oben.
Okay.
Und das hörst du im Podcast?
Die hat halt Tamagotchis gehackt, warum auch immer. Aber das war halt auch sehr interessant, wie man einfach das so als, wenn man das so als Beispiel nimmt für, jetzt hört man mich besser. Mhm. Wenn man das so als Beispiel nimmt für, was kann ich eigentlich machen und wie kann ich mich da so rantasten und dann irgendwelche Sachen mitmachen, die eigentlich nicht dafür gedacht waren. Das war ganz witzig. Also auch da wieder Mehrwert. Also die Tamagotchis konnten dann halt den Harlem-Shake machen nachher und
ja, ist ja total cool.
Ja, es war auch eigentlich dann eher so das Interessante einfach, wie sie diese Plattform da gehackt hat. Und, ja. Mhm. Und das andere war eben, wie sie das Wii U Gamepad reverse-engineert und dann auch quasi gehackt hatten.
Ach, das wollte ich auch noch gucken.
Also man kann sich die Videos ja eh auch einfach auf...
Aber jetzt noch nicht, oder?
Nee, ich glaube jetzt noch nicht.
Das kommt da noch. Hm?
Genau. Und also im Moment waren halt nur die Streams, aber das ist ja ab heute quasi vorbei. Heute der letzte Tag. Und man wird sich aber die ganzen Aufzeichnungen wohl anschauen können.
Bis auf eine.
Bis auf eine, genau.
Kommen wir ja zum Glück bei waren.
Ja. genau, aber das ist echt einfach super spannend, super interessant meistens. Und bei diesem Wii U Gamepad Hack, das war anstrengend zu hören, weil der eine war ein Franzose, der Englisch gesprochen hat, und der andere war, das weiß ich gar nicht, aber irgendwie polnisch, russisch, irgendwie sowas. Und die waren jetzt auch nicht so super souverän. Es war sehr technisch, was sie erzählt haben, und auch ein paar lustige Sachen dabei, also wo sie dann irgendwie über die irgendeine Encryption da, wie super sicher die doch war, und dann die halt einfach mal gezeigt haben, und dass es halt eigentlich ein Witz war, weil sie haben irgendeinen herkömmlichen Encryption-Algorithmus genommen und haben da einfach noch ein Rot 3 zugemacht. Also einfach um 3 nach links verschoben. Und das war halt das Lustigste, war eben oben auf der Folie stand dann halt Nintendo, aber so eben die letzten 3 Buchstaben. Irgendwie, also Nintendo Encryption, und dann war einfach das so Kleinigkeiten, die du halt jetzt so nur gesehen hast, wenn du dann die Folie mal genauer angeschaut hast. Mhm. Das war sehr witzig, einfach nur so. Ja. Aber die haben am Ende eben auch dann doch noch ein, ich glaube sogar eine Live-Demo, genau, der hat sogar eine Live-Demo gezeigt davon. Also erstmal ging es halt nur darum, wie du da eben dass du da die Kamera abgreifen kannst oder irgendwie sonst was machen kannst und so, alles so vom Gamepad weg. Aber dann haben sie nachher auch den anderen Weg gezeigt, dass du ja auch was zum Gamepad hinstreamen könntest. Sie haben halt hauptsächlich immer über die Probleme gesprochen, die sie hatten, dass irgendwas nicht funktionierte und dann so ein bisschen, wie sie sich daran genähert haben und sowas. Aber ganz am Ende gab es dann einfach ein super geiles, ich weiß nicht, ob es eine Live-Demo oder eine Aufzeichnung war, wo er Zelda gespielt hat auf seinem Wii U Gamepad, was jetzt erstmal nicht besonders ist, weil wir können auch alle Zelda auf unserem Wii U Gamepad spielen. Das Interessante war aber, er hat die original Gamecube-Version gespielt und nicht wie wir das neue Wii U Remake. Das heißt, er hätte auch jedes andere Spiel auf seinem Gamecube, also es war in diesem Dolphin-Emulator auf dem PC lief das eben und wurde dann aber einfach der Videostream dahin und die Controls darüber. Natürlich total geil, wenn das mal richtig ausgereift ist, dass du dann einfach deine Gamecube-Spiele auf dem Ding spielen könntest. Oder auch was auch immer für Spiele. Das war ein ganz, da war zum Beispiel auch mal endlich dieses, ja, das ist ja total geil, aber was mache ich denn jetzt damit? Und das war ein sehr cooler Anwendungsfall eben. Der wahrscheinlich aber immer noch nicht 100% läuft, von daher ist dann die Frage, ob sowas mal so stabil wird, dass es wirklich für jedermann nutzbar ist. Genau, und das vorletzte, was wir uns angeschaut haben, war dann eine Theateraufführung. Also wir haben auch ein bisschen Kultur noch mitgenommen an dem Tag. Und zwar war das...
wenn man schon mal in Hamburg ist, ne?
Genau, ist ja kein bekannt.
Kein Phantom der Oper oder genau. Sonst irgendwas, kein Musical.
Sondern eine Theateraufführung vom, hießen die Nö-Theater?
So war es aus Köln, eine
ich glaub, Gruppe. Es Nö-Theater.
Die VW Verfassungsschutz hieß das. Und das war auch, also das haben die auch wirklich super gemacht. Gab auch nachher Standing Ovations. Ja, vom Thema her braucht man vielleicht jetzt, sagt ja eigentlich schon die.
Na, was Nö-Theater. Ist ja jetzt auch nicht mehr ganz so up to date, das Thema eigentlich, ne? So Verfassungsschutz, das hatten wir ja letztes Jahr. Dieses Jahr ist ja eher so NSA im Mittelpunkt. Mhm. Aber krass, also das Schlimme war, das war wie Satire, aber das war ja alles wahr. Also das Besondere war, glaube ich, dass das hauptsächlich aus Originalzitaten zusammengesetzt war, dieses Theaterstück.
Ja, wobei das natürlich
aus dem Kontext
bei solchen Sachen natürlich schon sehr einseitig ist. Aber war trotzdem, also teilweise hat man schon mit den Ohren geschlackert. Aber insgesamt war es gut gemacht.
Ja. Also wie der Verfassungsschutz ja auf dem rechten Auge ein bisschen blind ist, sind natürlich auch solche Leute gerne mal auf dem linken Auge ein bisschen blind. Generell da die ganze Szene. Und naja. Standing Ovations gab es auch noch in einem Talk, den ich mir dann noch angeschaut habe. Also dieses Theaterstück, das wurde halt nicht gestreamt und auch nicht aufgezeichnet, aus irgendwelchen entweder Urheberrechtsgründen oder weil die vielleicht auch doch nochmal da irgendwie das nochmal aufführen wollen oder so. Aber es war schon cool, weil es witzig, dass wir mitgenommen haben und man hat gut lachen können stellenweise. Ich habe mich nur bis zuletzt gefragt, warum hat der Typ das nur in einer Unterhose spielen können?
Das weiß ich, habe ich auch nicht verstanden. Warum hat
er einfach eine Hose anlassen können, ne? Also, er hat es nur in einer Unterhose gespielt. Und einem Tanktop. Es war ein bisschen befremdlich, aber gut. Aber es war auf jeden Fall gut, das gesehen zu haben. Wenn ich es nicht gesehen hätte, würde ich jetzt aber auch nicht mehr in Köln das anschauen. Also, ich würde jetzt keinen empfehlen.
Nee, das
guck dir das mal auf jeden Fall an. Aber jetzt in dem Rahmen, das mitgenommen zu haben, war auf jeden Fall cool. Ja, und Standing Ovations gab es auch in einem Vortrag, den ich mir, ich glaube, heute angeschaut habe. Das war, ich habe leider nur so die letzte Hälfte gesehen. Deswegen weiß ich nicht, was seine Quelle eigentlich war. Das wollte ich eigentlich noch recherchiert haben, bis jetzt gerade, verdammt. Und zwar ging es um eben gerade so Thema NSA, was sie so für Möglichkeiten haben. Und das waren alles Dokumente der NSA, deswegen denke ich mal, werden die irgendwie aus dem Snowden-Umfeld da gekommen sein, wo halt zum einen über irgendwelche Softwarelücken, die von der NSA ausgenutzt werden, berichtet wurde. Was halt eben auch krass war, wie viele Zero-Day-Exploits die so in der Schublade liegen haben und auch so einfach mal die Kritik, das sind amerikanische Unternehmen, die diese Software ja in ihren, also hauptsächlich waren es irgendwelche BIOS-Probleme oder sonst was, dass die ja eigentlich ihren eigenen Firmen damit schaden, indem sie eben diese Sicherheitslücken zwar finden, aber eben nicht mitteilen. Und wenn die NSA die Sicherheitslücken findet, dann kann ja jeder andere die auch finden. Also jeder andere Geheimdienst wird ja auch in der Lage sein, die irgendwie da zu finden. Beziehungsweise sie würden es natürlich nicht schaffen, wenn es keine Sicherheitslücken, sondern so richtige Sabotagegeschichten natürlich sind. Ne? Und da ist dann immer die Frage, ob man den Leuten unterstellt, dass sie einfach nur schlecht programmieren oder dass sie eben da das absichtlich machen.
Das ist dann gezwungen die Frage. Werden.
Genau. Ja, oder eben einer eingeschleust wird, der es dann so macht und merkt keiner, keine Ahnung. Ach so. Ja. Aber das war halt sehr interessant und das Krasseste war dann halt nachher, dann hat er ja, das erste war ja alles so hier, ja, da gibt's halt Lücken und hat dann auch genau aufgezeigt in der und der Dell-Serie, bei den und den Motherboards ist das so und so und also es war super krass, super detailliert alles. Und am Ende hat er dann noch so Dinger gezeigt, die in Rechner eingepflanzt werden. Und das ist halt, ich meine, wir alle gucken gerne Spionagefilme, wir alle gucken gerne James Bond und da sieht man diese Dinger ja immer und ja, wir haben bestimmt auch alle geglaubt, dass es sowas in Wirklichkeit gibt, aber es dann irgendwann mal zu sehen, ist doch noch mal was anderes. Und da waren dann halt auch Fotos von irgendwelchen kleinen Devices, die irgendwo eingebaut werden. Das ging halt von einem Mini-Chip, der in einem USB-Stecker eingesetzt war. Also in dem USB-Kabel ist dann so ein winziges Modülchen drin, was dann die ganze Kommunikation über das USB-Ding abfängt oder sogar, dass es, wenn du dir Geräte per Post schicken lässt, dann kann es halt sein, dass die mal geöffnet wurden von der NSA und da was reingebaut wurde. Und du dann eben das an Software gar nicht feststellen kannst. Und du kannst du noch so.
Deswegen dauert es manchmal bei den Prime-Bestellungen doch mal einen Tag länger.
Ja, es ist immer dieses, ja, wie weit tangiert es einen jetzt? Ich sage ja auch immer, ich habe nichts zu verbergen und mir ist das jetzt relativ egal, aber es ist halt trotzdem irgendwo natürlich ätzend. Und weil man ja, weil die ja nicht nur Leute vielleicht damit dann beobachten, die jetzt auch in unserem Sinne schlechte Sachen machen, sondern vielleicht auch nur in deren Sinne. Aber das fand ich halt krass. Also der scheint da sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt zu haben und den Talk sollte man sich auf jeden Fall auch anschauen. Also ich schreibe auch in die Shownotes auf jeden Fall noch rein, wie der genau hieß. Und den fand ich richtig, richtig, richtig geil auch. Und wie gesagt, da gab es halt auch Standing Ovations nachher. Sonst sah man das ja immer nicht, wie viel Applaus es jetzt da gab, weil ja eben das Publikum nie gezeigt wurde. Aber da hast du jetzt einfach viele Köpfe von hinten gesehen, konnten sie halt nicht vermeiden. Und ja, das war noch ein Talk, den ich mir noch angeschaut habe. Und dann hatten wir an Talks, glaube ich, nichts
dann mehr geguckt. Dann haben wir ja aber noch ein bisschen beim Podcasten zugehört. Unten war ja dieses Sendezentrum von Tim Pritloff, wo ja verschiedene Leute einfach hätten was aufnehmen können. Hätten wir ja theoretisch auch machen können.
Ja, wobei wir hätten das ja nicht aus dem Sendezentrum gemacht, sondern wir hätten das ja, die hatten da einfach noch Tische mit
also Tische und
Podcast-Equipment stehen.
Da stand ja vorher, man braucht nur eine SD-Karte mitbringen und genau, dann läuft das schon.
Genau,
und da war halt,
Podcast, den wir jetzt geschaut haben, war ja richtig auf der Bühne.
Genau, der war richtig auf der Bühne in der Mitte Und da haben wir dann aber auch nicht so lange zugeguckt, weil wir hatten ja noch ein paar Stündchen Fahrt. Aber da wurde zum Beispiel die eine Designerin interviewt, die das Logo entworfen hat für den CCC, also für die Veranstaltung jetzt. Und das fand ich jetzt auch ja, ganz interessant, ne?
Ja.
Das mal so zu hören.
Das war halt, das ist so einer der Podcasts, die ich nicht so gerne höre. Von daher war ich nicht ganz so begeistert davon. Weil die, ja, ist thematisch nicht so ganz meins. Und
ja, ich fand das interessant mit diesem Logo, mit der Gestaltung. Ja. Weil die Fragen zielten halt so ein bisschen dahin, ja, so nach dem Motto, was hat der Künstler sich denn dabei gedacht?
Nix.
Und ja, jetzt ist es jetzt so überspitzt formuliert. Ich meine, so darf man es wahrscheinlich nicht wiedergeben, aber letztendlich hat es einfach ein schönes Logo gemacht und sich jetzt nicht irgendwelche tiefsinnigen Gedanken gemacht, was, wie kann man es interpretieren, so ungefähr, ne?
Ja. Mhm. Naja, aber unterm Strich war auf jeden Fall eine sehr interessante Veranstaltung, einfach mal um die Luft da geschnuppert zu haben. Mhm. Würdest du nochmal hinfahren?
Ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich muss da hinfahren. Ja. Aber wie du jetzt zum Beispiel, du hast ja jetzt zum Beispiel die Vorträge ja noch alle angeguckt. Man ist dann doch ein bisschen motivierter, sich das irgendwie so anzugucken. Ich glaube, das spielt dann, nimmt dann auch so. Man nimmt dann auch diese Stimmung damit,
genau,
so ein bisschen. Und es ist ja auch so, ich meine, in anderen Podcasten hört man ja auch viel von Leuten, die jetzt wirklich die 4 Tage da waren. Jetzt hat man mal so ein bisschen so ein Bild dazu.
Ja.
Ja, Basti. Vielleicht, wenn Basti nächstes Jahr mitfährt.
Ja, oder wenn man jetzt wirklich das so als 3-Tages-Trip dann macht und dann wäre es vielleicht nochmal was anderes.
Ja, ich glaube auch, dann ist es nochmal was anderes.
Allein schon die Tage in Hamburg sind natürlich dann schon mal ganz
ja, ihr seid doch danach noch mit Dollar ausgefahren, oder nicht?
Ja, klar. Eigentlich wobei, ich glaube, wenn wir jetzt da wären, 3 Tage, 4 Tage, dann würden wir doch auch da rumhängen von 12 bis nachts um 12 und das war's
ja, dann. Ja, aber weiß nicht, ob nicht nachher noch irgendwo in der Stadt dann auch mal einen Abend man nochmal einen Ausflug macht und allein schon Essen war ja eine Katastrophe da so ein bisschen.
Ja, das stimmt.
Da hätten wir ja auch Essen, schon mal immer das Gelände verlassen müssen für.
Also, das Crepe war gut, ne? Aber ja. Die Pizza war jetzt so, ging so eher ganz schlecht.
Naja, so.
Gut.
Was ist denn mit deinem Internet hier los? Das ist immer noch nicht so wirklich, ne? Ich bin hier ständig nicht drin. Bei mir kriege ich immer irgendwelche Fehlermeldungen, dass ich gerade nicht mehr im Internet verbunden bin. Mario. Weil Marios Leidensgeschichte hat jetzt ein Ende.
Ja, so fast, ne?
Fast,
ja. Das letzte Leiden tue ich mir halt selber noch an, da muss ich halt noch was finden. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt endlich VDSL hier gekriegt nach Ewigkeiten. Und jetzt muss ich es halt nur noch richtig verteilen, da ich meine Fritzbox nicht da direkt angeschlossen kriege und die Repeater jetzt mit dieser Easybox nicht so perfekt laufen, muss ich mir noch was überlegen.
Also du bist
vielleicht Power over.
Du bist Opfer des Routerzwangs geworden, ne?
Genau.
Das ist natürlich mal auch.
Gucken. Aber auf jeden Fall, das ist schon mal, bin ich wirklich glücklich, dass die 1-Mbit-Area jetzt nun vorbei ist. Das war doch wirklich schrecklich.
Bei dir war quasi immer gedrosselt.
Ja, wenn nach dieser Drosselung, ich glaube, die Leute werden auf 2 Mbit gedrosselt. Das da habe ich immer schon gedacht, boah, wenn du das mal hättest, wenn du mal gedrosselt wärst, wäre es schon doppelte Bandbreite. Ja. Ja, Thorsten.
Mario.
Haben wir das Thema soweit abgeschlossen?
Ich glaube, Hamburg ist erledigt, ne?
Genau.
Dann hatten wir ja Weihnachten. Und da hat ja der ein oder andere bestimmt auch ein elektronisches Gerät unter seinem Weihnachtsbaum liegen gehabt. Bastian.
Ich hätte in der Tat ein elektronisches Gerät unter dem Weihnachtsbaum liegen.
Neuer Rasierapparat, juhu.
und zwar eine PlayStation Vita.
Und konntest du denn mittlerweile eine...
Ja, habe ich.
Okay.
Ich habe
eine SD-Karte gekauft.
Oder? Eine SD-Karte. Halt es steht ja nur groß drauf, Achtung, da ist keine
da, das weiß doch jeder.
Weiß
sogar ich.
Ach, ja. Da fällt mir gerade ein, ich wollte eigentlich die Packung heute mal mitbringen, um euch zu zeigen, wie das
aussieht. ein Foto twittern.
Ich habe sie an dem Tag, also ich habe dieses Package, wo Tearaway mit dabei war, was ich halt ganz lustig fand, war, ich wusste es ja vorher, aber ich war ja nicht 100%ig sicher, ob ich diese Vita auch bekomme. Deswegen habe ich gesagt, kann ich die Speicherkarte ja nachher
machen. Du hättest Tatjana ja sagen können. Ich würde übrigens auch eine Speicherkarte dafür brauchen.
Ja, das war jetzt, wie gesagt, gar nicht so dramatisch. Auf jeden Fall finde ich es halt lustig, wenn du dieses Gerät kaufst und da ist ein Spiel mit dabei und du denkst, du hast jetzt ein Starter-Kit, wo alles mit drin ist und du willst dieses Spiel starten. Dieses Spiel sagt, kann nicht gestartet werden, bitte erst eine Speicherkarte einlegen. Das ist halt so, dann ist es für mich kein Starter-Kit. Dann ist es für mich...
Was kostet so eine Karte, ne?
Ja, die sind relativ teuer.
Ja, also dass sie teuer sind, heißt nicht, dass sie viel kosten.
Ja, also um sie jetzt mit dem Starter-Paket zu tun, das wäre halt überhaupt kein Problem.
Und man hätte ja auch eine, du hast jetzt eine relativ große, man hätte ja wenigstens so eine Gigabyte-Karte da reinstecken können oder so. Einfach nur.
Ja, ich habe mir jetzt halt so eine 60 Gigabyte da gekauft, wo auch einiges drauf passt, wo, was weiß ich, so 7, 8 Spiele installieren kannst.
Na, ich stelle mir halt einfach auch
die. Die verkaufen sie doch immer für 10 Euro über Aldi die 2 Stück oder so.
Nee, das sind ja keine normalen SD-Karten.
Die haben so, das
alle extra, haben ne, das da jede SD-Karte dran.
Die haben da ein so ein eigenes Format, wo du dann 85 Euro für 32 Gigabyte bezahlst.
Das ist. Selbstbewusster Preis auf jeden Fall für eine Speicherkarte. Fall,
ja. Auf jeden Fall.
Aber das ging dann so wie bei allen anderen 8-Jährigen, die zu Weihnachten ein PlayStation Starter Kit gekriegt haben. Es flossen viele Tränen und es wurde auf dem Boden getrampelt. Und,
Ich habe mir die. Für mich war sowieso die Funktionalität, dieses Remote Play war viel, viel wichtiger, als ich da die Spiele drauf spiele. Und deswegen habe ich auch als eine der ersten Sachen gleich mal das Remote Play getestet. Und es war wirklich. Eine sehr, sehr coole Erfahrung und ist ein sehr, sehr cooles System, dass du wirklich PlayStation 4 spielen kannst im Wohnzimmer und da FIFA gespielt und hab dann einfach so den Fernseher ausgemacht, bin rübergegangen ins Schlafzimmer, hab die Vita angemacht, hab hier gesagt Remote Play und konnte FIFA einfach so weiterspielen auf der Vita mit der gleichen Grafik von der PlayStation und lagfrei. Es war wirklich ohne ein Problem.
Was hat das Display für eine Auflösung? Ist das 1080p, 720p?
Ich kann es aus dem Kopf nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall eine sehr hohe Auflösung. Okay. Also es ist wirklich von Handheld-Geräten eins der besten Displays, die ich bis jetzt so gesehen habe. Ist wirklich
ein besser Top- als ein Retina-Display beim iPhone, iPad?
Kann ich jetzt nicht so hundertprozentig vergleichen, weil ich das ja nicht habe. Deswegen, ich hatte ja dieses iPad mit der Nüssel-Auflösung.
Was habe ich denn da wieder angestellt jetzt?
Die
Hörer erinnern sich. Er sagte, ist mir egal, wenn die am Jahresende ein neues rausbringen. Ich verkaufe das alte dann oder gib das Tatjana.
Ich hab's jetzt auch verkauft.
Ja, und kauf mir ein neues. Also von daher, dass du wusstest immer, worauf du dich einlässt und wolltest nur nicht mehr warten.
So, Auflösung. Auf jeden Fall ist das Display wirklich sehr, sehr gut. Auch so von der Helligkeit, vom Kontrast her wirklich ein Top-Display. Und natürlich, ich mir jetzt auch die Speicherkarte gekauft habe. Ich bin ja PlayStation Plus-Member, deswegen hatte ich schon vorher einige Spiele für die Vita runtergeladen. Du kriegst ja auch da ständig Spiele nachgeschmissen. Also das Uncharted und Jack und Dexter, die Trilogie.
Runtergeladen dann auf...
Ich hatte die auf die PlayStation 3 runtergeladen und du kannst dann bei der Vita sagen, er soll sich die Vita-Spiele von der PlayStation 3 rüberziehen.
Ach so.
Und dann kopiert er die über WLAN automatisch da drauf und löscht die auf der PlayStation 3.
Oh, praktisch.
Und da hatte ich halt schon 5, 6 Spiele. Guacamele, was ich auch sehr empfehlen kann, das Spiel übrigens wirklich sehr, sehr lustig. Und das habe ich jetzt halt im Nachhinein dann auch schon alles auf der Vita mal angespielt, getestet, das Uncharted. Wirklich sehr, sehr cool gemacht. Die Touch-Steuerung bei Uncharted finde ich sehr, sehr gelungen. Also man kennt das ja von Uncharted, dass man irgendwie so an der Wand entlang klettert, an irgendwelchen aus der Wand stehenden gelben Markierungen oder ähnlichem, wo man sich denkt, okay, das schreit geradezu danach, dass man hier klettern soll. Und du kannst halt entweder den Stick in die Richtung gedrückt halten oder du kannst auf diesem Touchscreen kannst du so den Pfad ziehen, den er nehmen soll.
Du kannst also selbstständig,
so, genau, du kannst halt praktisch. So, du kannst halt diese Wand entlang ziehen, wie er klettern soll. Und dann klettert er selbstständig in die Richtung. Wenn du dann an der Kante ankommst und da steht ein Gegner oben, musst du einfach nur einmal auf den Gegner tippen und dann zieht er den halt so die Kante runter oder so. Aber du kannst halt, wie du es auch gewohnt bist, ansonsten steuern.
Also es hat ein 220 PPI Display mit 960 mal 544 Pixel. Also für die Größe okay.
Mhm.
Ja. Tja, aber okay.
Also wie gesagt, das ist halt gerade so diese Bildqualität und der Kontrast, das war halt wirklich, die Farben kommen sehr, sehr gut raus und wie gesagt, ich habe die PlayStation 4 Spiele dann mal getestet und drüben weitergespielt und das sah wirklich top aus.
Das ist aber nicht mehr mit dieser Minidisc, ne?
Nee, du hast jetzt, die Spiele sind so eine, sind so, ich würde mal sagen, ungefähr 2,5 Zentimeter hohe,
so wie und bei früher beim
1,5 Zentimeter breite Speicherkarten, genau, die du da reinstecken kannst.
Aber und, da ist keine Disk mehr drin? Mhm. Das sind wirklich elektronische ROMs quasi.
Ja.
Warum schaffen sie es dann nicht, so wie das schon auf dem Super NES und auf dem NES schon funktionierte, dass es da Speicherblöcke drauf gibt, die du beschreiben kannst, wo du dann...
Dann müssten sie ja keine Speicherkarten mehr verkaufen.
Ja, also das ist dann wirklich...
Das ist ja auch der Grund, weswegen es nicht dabei ist. Damit also, du die teure Speicherkarte... Das ist auch der größte Kritikpunkt in der PlayStation Vita, dass die so überteuerte Speicherkarten haben.
Also das ist für mich jetzt der Grund, sie nicht zu kaufen.
Sie haben auf jeden Fall aber jetzt auch fürs nächste Jahr, glaube ich, angekündigt, dass die Speicherkarten günstiger werden.
5 Euro günstiger.
Na, ich weiß nicht, irgendwie gab es da so eine Großaktion, dass es jetzt günstiger werden soll. Wie gesagt, Bildqualität und ähnliches kann man überhaupt nichts drüber sagen. Aber das war noch nicht das Ende des Handheld-Weihnachtsbaums, weil ich habe ja meiner Freundin auch ein Handheld-Gaming-Device geschenkt, und zwar den 3DS. Und da muss ich sagen, bin ich mindestens genauso begeistert von wie von der Vita. Ich habe ja auch mal jetzt Spiele getestet da drauf und Displayqualität auch sehr überzeugend.
Und was spielt die da drauf? Hast du ihr ein Spiel dazu geschenkt?
Ich habe ihr 4 Spiele dazu geschenkt. Du weißt schon, deine Dynamik.
Ins Mikrofon sprechen funktioniert besser.
Ich habe ihr das Super
Mario. Ich finde das aber jedes Mal toll, wie wenn ich nur ein Handzeichen gebe, das den kompletten Fluss, also ich kann es genauso gut dann demnächst laut sagen, anstatt zu gestikulieren.
Wir wollen ja immer erklären, warum du hier so wild gestikulierst.
Ja, aber es muss ja gar nicht sein, deswegen gestikuliere ich ja wild. Sonst hätte ich einfach sagen können, Mario, nimm bitte dein Mikrofon ein bisschen näher zum Mund, dann hört man noch was.
Also, Thorsten ist nämlich hier der Tonleiter und immer, wir machen immer die Dynamik komplett kaputt. Auf jeden Fall ich habe hier Super Mario Brothers. Ist 2, glaube ich.
Thorsten macht aber auch Knistergeräusche.
Thorsten macht wieder seine ganzen Körperfunktionen, gehen wieder, die Geräusche gehen wieder wild durch. Auf jeden Fall Super Mario Bros. 2. Dieses Donkey Kong Country Returns 3D, Luigi's Mansion und Animal Crossing.
Jo, und was spielt sie am liebsten, Animal Crossing?
Sie hat innerhalb von 2,5 Tagen hatte sie Super Mario Bros. 2 komplett durchgespielt.
Ist ja gar nicht.
Und
Wahnsinn.
Die momentan spielt sie jetzt Animal Crossing. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, ich kannte das Spiel ja auch vorher nicht, durchzusteigen, was man eigentlich tun soll.
Was das Ziel ist von dem Spiel.
Ja, was eigentlich der Hintergrund ist. Und im Nachhinein war es jetzt ganz witzig, dass du halt, was weiß ich, da dein Haus baust und dann sollst du auf einmal eine Anzahlung für dein Haus leisten, sonst fangen sie nicht an zu bauen. Und dann gehst du da halt zu diesem Laden hin, wo du die Anzahlung, dann heißt es, ja, der hat nur zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet. Und dann musst du halt entweder die Systemzeit vor den Ding umstellen oder du musst wirklich am nächsten Tag dann wiederkommen. Und ich finde das halt ganz nett gemacht. So. Mhm. Und es ist halt so ein Spiel, was du so am Tag vielleicht mal eine halbe Stunde aufhebst, ein paar Dinge erledigst und dann wieder am nächsten Tag nochmal reinguckst oder so. Also es ist, finde ich, jetzt nichts, was man am Stück lange spielt.
Gibt es noch den nervigen Maulwurf, wenn du das Ding ausmachst zwischendurch?
Das weiß ich nicht.
Das kann Versuch ich nicht das sein. Mal. Mach einfach mal zwischendurch aus. Und wenn dann der Maulwurf kommt und wenn du das mehrmal machst.
Also auf jeden Fall so war es jetzt ganz nett, dieses Spiel. Ich habe jetzt Donkey Kong Country Returns 3D mal ein bisschen gespielt. Ich fand ja damals Donkey Kong schon super auf dem Super Nintendo. Und Luigi's Mansion haben wir jetzt noch gar nicht drin gehabt.
Kurze Frage, 3D-Effekt an oder aus beim Spielen?
Beide, also sie und ich, mal angehabt, reingeguckt, wirklich gut der 3D-Effekt, aber zum Spielen aus. Mhm. Weil es halt, der 3D-Effekt ist zwar schon cool, aber sobald du es halt ein bisschen neigst, dann ist halt schon, wackelt das Bild direkt und deswegen auf Dauer spielen, wenn du das Ding auch mal bewegst vielleicht ein bisschen oder deinen Kopf mal bewegst, dann eher aus. Aber wie gesagt, ansonsten auch ein super, also ich könnte jetzt keine Empfehlung geben, entweder das oder das zu kaufen. Ist halt ähnlich wie PlayStation 4 oder Wii U, ist so ein bisschen auf, je nachdem, wer da sitzt und spielt. Aber sind beides auf jeden Fall Top-Geräte.
Okay. Mario hat auch gespielt.
Ich habe auch gespielt. Ich habe auch 2 elektronische Devices gekriegt. Einmal ein iPad Air, zu Weihnachten und Geburtstag zusammen sozusagen. Das ist schon mal ganz schön.
Und dann habe ich ja auch eine Wii U bekommen, weil ihr mir die ja auch
aufgeschwatzt habt.
Und was hast du schon gespielt
und bisher? Und wir haben hauptsächlich Super Mario Bros. U gespielt und sind da noch bei. Mit den Kindern zusammen spiele ich das und das macht auch Spaß, das ist lustig. Dieses Game, wie heißt das Ding? Gamepad ist ja auch ganz cool, was das alles für Funktionen hat. Es macht ja auch irgendwie Spaß bei der Einrichtung. Kannst du selber ein Foto von dir machen, da macht ihr einen Mieter draus und so weiter. Ganz lustig. Wobei ich aber auch, also ich meine, wenn man das Spiel jetzt, also es ist jetzt trotzdem kein Riesenunterschied zur Wii, sag ich jetzt mal. Sind halt, hätte man es ja auch auf der Wii spielen können.
Wenn die Wii einen HDMI-Ausgang gehabt hätte, ja.
Ja, es macht natürlich schon mal einen Unterschied. Also
bei mir ist das einfach das HD und vor allen Dingen auch, dass es digital ist, gescheit.
Ja.
Weil, also bei dem alten Fernseher von mir, den ich jetzt an irgendeinen Idioten verkaufen konnte, ja zum Glück, da hatte ich ja noch einen richtigen Komponenteneingang. Und da war das Bild ja auch okay mit der, hat ja auch der Käufer da bestätigt gehabt, dass das Bild von der Wii da sehr gut drauf gewesen wäre. Aber bei meinem neuen Fernseher war der Komponentenstecker einfach nur so eine Kabelpeitsche, die mit einem Klinkenstecker in den Fernseher reinging.
Aber du hast doch den Denon-Receiver.
Ja, den habe ich habe ich mir ja erst gekauft, als ich mir die Wii U gekauft habe, weil ja die Wii U kein Dolby und so, ne? Deswegen musste ich mir ja einen neuen Verstärker kaufen.
Ach so, ja. Genau. Hat sie mir ja auch gesagt.
Wir erinnern uns.
Mit dem Dolby, ich habe es bei mir auch umgestellt. Ja. Bei der Wii selber stand bei mir noch auf Stereo. Okay. Ich musste es einfach nur da umstellen.
Genau, aber dann macht sie ja nur Uncompressed PCM, was natürlich das Beste ist, was man haben kann. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn du dann da so einen Receiver hast, der es kann. Mhm. Und nicht, wenn du es über optisches Kabel machst, was die Wii U ja sowieso nicht hat. Aber das sind ja diese anderen Themen alle. Naja. Genau, aber von daher war für mich einfach nur, dass es jetzt ein gescheites digitales Signal war der größte Mehrwert. Und es wird aber auch Spiele geben, wo du durchaus den Unterschied siehst.
Also wir haben einmal auch, also ich habe jetzt auch ein paar Spiele gleichzeitig noch geschenkt gekriegt. Wir haben zum Beispiel das Rayman, haben wir einmal ausprobiert.
Das sieht doch super geil aus. Ich meine, das sieht auf allen Konsolen so gut aus, aber
auch lustig, weil wir es eben auch zu dritt gespielt haben. Und dann haben wir das war das überhaupt nicht. Bei den Nintendo Land war das so. Da war das halt noch lustig, dass man 2-1 gespielt hat und bei dem einen konnte man dann halt im Fernsehen auch dessen Gesicht sehen dabei. Mhm. Also der hat dann gegen uns gespielt, man musste irgendwie so, die einen mussten so Kügelchen sammeln und der andere musste die irgendwie fangen oder so war das Minispiel. Und es war dann irgendwie, also wir haben auch echt gelacht, weil man auch immer das Gesicht dann sah und der eine hinter dem anderen hergelaufen war und so weiter. Das war schon ganz witzig. Und bei dem Rayman haben wir halt erstmal ein bisschen da die Story gefolgt und sind dann in irgend so ein Fußballspiel reingekommen, wo man gegeneinander spielt. Ich weiß nicht warum, auf jeden Fall war das dann auch total lustig. Ja, es gibt da so einen
Kick irgendwas.
Ja. Ja, dann haben wir da so ein Fight-and-Kick-Spiel die ganze Zeit gespielt. Das war also auch spaßig. Mhm.
Aber da diese handgemalten Texturen, da sieht man doch schon jetzt den Unterschied zwischen, wobei man muss dazu sagen, dass Mario auch den Unterschied zwischen einem Nicht-Retina-iPad und einem Retina-iPad nicht wirklich sieht.
Doch, deswegen ich weiß noch, wie der Apple Store war. Ganz groß rausgezoomt haben, dann habe ich dann auch die Unterschiede gesehen.
Mit der Lupe und dann, also ich mache mir da schon so ein bisschen Sorgen. Vor allem, wenn du zoomst, dann ist der Unterschied ja eigentlich nicht mehr.
Das war ja in der Grafik, das hatte ich ja, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt.
Ja, aber das hätte man auch einfach eine bessere Grafik und die, also es ist so, naja. Jedenfalls ist Mario nicht unbedingt die Referenz, wenn es darum geht, visuelle Unterschiede mit bloßem Auge zu erkennen.
Das stimmt.
Aber Bastian kann das, glaube ich, auch bestätigen, dass man durchaus bei einigen Spielen jetzt schon sieht, dass die in Full HD wesentlich besser aussehen. Ja,
generell finde ich, das hat auch die Wii U ziemlich richtig gemacht, beziehungsweise Nintendo. Wir haben am Anfang auch selbst viel drüber geschimpft. So gesehen ist die Wii U ja wie ein großes HD-Upgrade für die Wii gewesen, weil du hast immer noch, du kannst sämtliche Hardware immer noch verwenden, du kannst die in den Wii-Modus gehen, das heißt, du kannst die Wii U
Aber du das System wechseln, dass du in deinem alten Wii-System
wieder bist. Das ist zum Beispiel einer der größten Vorteile, finde ich, den alle anderen Konsolen im Moment verkackt haben.
Ich konnte meine Wii jetzt endlich wegstellen, mit den Komponentenkabeln war die endlich los.
Es ist wie einfach so ein großes HD-Upgrade. Du hast jetzt neue Spiele, die in HD sind, eine tolle Grafik haben, das Gamepad benutzen. Du kannst aber alles, was du vorher mit der Wii gemacht hast, kannst du weiterhin machen. Das unterstützt sämtliche Komponenten. Du kannst
in den Wii-Modus zurück. Ist auch schön, dass man die alten Controller alle benutzen kann.
Du kannst in den Wii-Modus zurückgehen. Es ist wirklich komplett. Es ist ein HD-Upgrade für neue Spiele, aber du kannst alles andere auch noch verwenden.
Aber das ist ja auch ein bisschen das, was ich anfänglich gesagt habe. Dass letztendlich, man hat jetzt die neue Konsole, aber sagen wir mal, das Spiel ist quasi jetzt sehr ähnlich wie auf der Wii halt. Nur halt, Grafik ist ein bisschen besser und man hat eben bei verschiedenen Stellen halt nochmal dieses coole Gamepad. Ne?
Ja, und gerade dieses Gamepad ist halt, das ist super, wenn du zu zweit in einem Haushalt wohnst und eine Person ist zum Beispiel super geübt in Videospielen und die andere Person jetzt spielt man zwischendurch Videospiele, aber ist jetzt nicht so der Gamer. Da ist jetzt zum Beispiel Rayman, wenn ich das mit meiner Freundin zusammenspiele, finde ich ihn super geil.
Endlich hast du auch mal eine Chance.
Na, genau, genau.
Genau, da kann Bastian am Gamepad tipp und Tatjana.
Finde ich halt einen super geilen Modus.
Ja, ja klar, Lead Hexor innerhalb Style.
Innerhalb von Tag da die ganzen Spiele durchzockt.
Ja. Nein, finde ich halt.
Lead Hexor, Tatjana rusht da durch die Level.
Super geilen Modus, dass ich halt den Rayman da, also die Figur steuere.
Und endlich kommt Bastian
und auch mal mit. Und sie kann auf dem Gamepad halt wie auf einer Handysteuerung die Schieberegler da hin und her ziehen oder irgendwas wegdrücken. Und so. Also das finde ich.
Wobei halt das schon auch echt anspruchsvoll ist.
Ja, zwischendurch musst du da echt total schnell sein. Da musst du
echt Gas geben, ja.
Aber es ist halt trotzdem, es ist eine intuitive Steuerung für jemanden, der nicht so häufig Videospiele spielt oder vielleicht mal ein Handyspiel spielt. Also finde ich halt eins der Beispiele, wo dieses Gamepad super eingesetzt wird, dieses Rayman Legends.
Also wir spielen Rayman so, dass ich habe das Gamepad, aber ich spiele normal. Aber es gibt ja dann immer Passagen, wo dann da plötzlich es nicht mehr weitergeht. Du siehst halt auch schon und kommst nicht mehr weiter und dann guckst du eben drauf. Und sonst schläft der Murphy daher. Murphy, ja, irgendwie so. Der kleine Frosch auf jeden Fall. Sonst schläft er und dann klopft er halt immer so an die Scheibe. Das heißt halt, du musst den jetzt nehmen. Und dann habe ich das halt auch den einen Tag immer gemacht gehabt und meine Freundin hat dann ganz normal weiter mit dem Controller gespielt. Und am beim nächsten Mal haben wir es dann umgedreht gehabt. Aber das, es gibt Passagen, die musst du sogar so spielen und das sind dann auch die, die echt schwer sind. Und bei allen anderen Passagen ist halt einfach toll, wenn du den anderen unterstützen kannst. Deswegen bist du dann auch mal da durchgekommen, weil sie dir ja immer helfen konnte. Immer die Riesen gekitzelt und sowas, damit du nicht kaputt gehst und so.
Ja, das ist halt, es ist optional, aber man kann es halt auch das ganze Spiel drüber machen. Der kann ja hier diese Lumina oder Lumina.
Genau, antitschen, dann geben Doppelpunkte.
Dass die so lila werden, genau. Oder halt die Gegner kitzeln oder generell halt den anderen Spieler
kann aber nicht so viel unterstützen wie beim wie bei Super Mario Brothers auf der Wii U, wo du ja diese Klötzchen machst. Wo damit ist ja
Klötzchen und du kannst ja auch quasi die Schildkröten blockieren und sonst
irgendwas. Ja, okay,
du kommst auch in irgendwo rein, wo du sonst nicht hinkommen würdest.
Ja, aber da ist halt im Endeffekt derjenige, der kann und jetzt
selbst beim Bossfight kann er dir ein bisschen helfen.
Okay, ja, und das hast du da jetzt nicht so. Diesen Riesenvorteil hast du nicht. Und die Passagen, die du spielen musst, die sind dann auch manchmal echt krass. Also oder auch ein bisschen grübeln muss bei und dann auch dich absprechen muss mit dem anderen. Also ich finde das, also wenn man Rayman kauft, auf jeden Fall für die Wii U, wenn man die Wahl hat, auch wenn es jetzt bald für die PlayStation 4 auch rauskommt, aber da wird es genauso umgesetzt sein wie für die anderen Konsolen, dass du halt nur Buttons drücken musst in den entsprechenden Passagen und das finde ich schon schade, da verliert das Spiel viel durch.
Ja, also das die ist Steuerung halt ist halt fürs, das war ja auch ursprünglich mal als Exklusivtitel gedacht. Es ist halt wirklich perfekt dafür umgesetzt.
Aber da es nur 10 Wii U's bis dahin verkauft gab, haben sie sich gedacht, das ist vielleicht nicht so wirtschaftlich.
Sind das denn bei euch auch alles Spiele, die ihr letztendlich nur zusammenspielt? Also ist die Wii U eigentlich nur eine Konsole, wo man nicht alleine dran spielt?
Also ich würd schon sagen, dass bei mir 70% oder 75% der Zeit in der Wii U zu zweit ist.
Und diese anderen 25%, was machst du da?
Lego City.
Zum Beispiel bei Super Mario 3D World, da spielen wir halt zusammen, also mit in der sechsten Welt oder so. Wenn ich mich dann alleine dran setze, dann hole ich halt irgendwelche Sterne, die wir in irgendwelchen Leveln vergessen haben oder so, wo es dann irgendwie, wenn wir ein Level durchgespielt haben und wir haben dann nur einen von drei Sternen gesammelt oder zwei von drei Sternen, dann gehe ich halt nochmal in die Level rein und hole die Sterne, die wir da liegen gelassen haben oder so. Oder sich halt die Sachen nochmal nachhole. Oder hier Lego City habe ich ja gespielt. Oder
das Zelda, sowas halt.
Ja gut, Zelda,
also so Singleplayer-Spiele.
Zelda kann man ja auch
spielen, genau,
nur alleine.
Aber so die, so Rayman oder Mario 3D World spielen wir halt nur zusammen. Und da mache ich halt, wenn ich dann selber spiele, dann hole ich aus den vergangenen Levels noch ein paar zusätzliche Sterne. Mhm. Das,
okay, Thorsten, hast du auch was zu Weihnachten gekriegt?
Nee, ich habe nichts gekriegt.
Schade.
Doch, kommen wir gleich zu. Aber ich wollte nur sagen, die Spiele mit der, bei der Wii U, ich spiele, also ich bin auch ganz verzweifelt am Suchen immer nach Spielen, die man zusammenspielen kann. Na, die halt dann auch wirklich so Jump'n'Runs, die dann zu zweit irgendwie Spaß machen.
Und allgemein oder du bist jetzt am Suchen für die Wii U?
Nein, generell. Also
generell, okay.
Und da bietet sich dann halt auch irgendwo an, weil da gibt es nun mal die meisten Spiele, die du so spielen kannst. Mhm. Also wenn es jetzt ein Little Big Planet 3 für die PlayStation geben würde. Und das sind natürlich dann eben die Spiele, die spiele ich dann nicht alleine, weil ich die ja gerne halt zu zweit dann durchspiele, weil dann macht es auch irgendwie mehr Spaß, ne? Und ich habe kein Handheld, sondern genau das Gegenteil davon. Ich habe einen kleinen Fernseher fürs Arbeitszimmer mir gewünscht gehabt, den ihr auch ja beide schon gesehen habt. Und zwar ein Sony 32 Zoll, also der letzte 32 Zoll, den sie irgendwie gemacht haben, glaube ich. Weil von den neueren Reihen gibt es immer nur noch ab 40 Zoll. Glaube ich, kommt direkt nach 32, oder? Auf jeden Fall ist die W6er Serie. Aktuell ist, glaube ich, schon die W9er. Hat jetzt keinen 3D-Schnickschnack oder sowas, sondern hat nur, also hat halt Full HD, 200 Hertz und hatte, und das ist der Grund, warum ich ihn mir ausgesucht hatte, von den Bewertungen haben viele gesagt, dass er einen sehr niedrigen Input-Lag hätte. Ich habe ihn jetzt noch nicht gemessen, aber er scheint wirklich gut zu sein. Ich hatte irgendwo was von 16 Millisekunden mal gelesen gehabt oder 14 Millisekunden sogar, was halt echt spitze wäre. Ob der wirklich so gut ist, das müsste man dann noch sehen. Und im anderen Kontext hatte ich halt auch von den neuen Fernsehern von Sony, von den großen, aktuellsten Modellen auch gehört, dass sie mit den besten Input-Lag im Moment hätten, weswegen mein neuer Fernseher vielleicht auch wieder ein Sony Bravia würde. Ja, weil im Endeffekt ist ja das der Hauptgrund, warum man einen großen Fernseher haben will, wenn man oft zockt. Also von daher generell mit, ist mein erster Sony-Fernseher. Muss ich sagen, ist halt, ich finde auch die Menüführung da echt gut. Ich glaube, die ist bei den neuen irgendwie ein bisschen schlimmer geworden. Aber da ist die auch echt flink und.
Ja, das hatte ich ja auch gesehen, das sah ja wirklich ganz gut aus.
Ja, und halt, Bild ist halt echt toll. Also, Bastian sagte auch direkt so Schwarzwert sah auf Anhieb schon. Ich habe auch nichts eingestellt, großartig. Ich habe wirklich die Standardeinstellung gelassen.
Aber vielleicht musst du mal kurz erklären, wie diese Konstellation ist, wofür du jetzt so einen in Anführungszeichen kleinen Fernseher jetzt noch haben wolltest.
Also. Genau, also ich muss auch manchmal das Wohnzimmer zum Spielen verlassen, aber ich möchte dann ungern auf meinem Wii U Gamepad oder meiner PlayStation Vita weiterspielen, sondern möchte dann schon gerne ein größeres Anzeigegerät haben. Und ich hatte mir vor ein paar Wochen dann schon hatte ich mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt. Also mein erster Versuch war, bestell dir mal ein 30 Meter HDMI-Kabel, um halt eben vom Receiver ins Arbeitszimmer ein Bild zu bekommen. Quasi als Vorbereitung. Da hatte ich noch so einen alten Samsung Monitor mit HDMI-Eingang als Testgerät stehen gehabt und habe das dann damit gemacht. Zum einen war dieses 30 Meter HDMI-Kabel, das Bild war nicht perfekt. Also es war okay, aber du hast schon eine leichte Störung gehabt, gerade wenn ein schwarzes Bild hat, das hast du halt deutlich so weiße Flacker über gehabt und sowas. Wobei ich es auch nicht verstehe, weil ich habe auch mal gesagt, digital ist digital, aber irgendwie gibt es da.
Gibt es nicht auch diese Längenbegrenzung?
Ja, Längenbegrenzung ist sogar eigentlich bei 5 Meter oder sowas. Also, das ist schon interessant, was da aber außerhalb der Spezifikation noch geht. Also, es war jetzt echt ein 30-Meter-Kabel, was aber, obwohl es nicht super geschirmt war, trotzdem ein bisschen geschirmt war und hatte dann halt so ein bisschen so das Handling von einem Starkstromkabel ungefähr. Also wenn du ein Stück rausgeschnitten hättest, hättest du auch rein mit erschlagen können. Okay. Heißt, sowas mal ordentlich zu verlegen, wird sehr, sehr, sehr schwer, weil du kommst um keine Ecke damit rum. Und Plan B, das Ding einfach ein bisschen kürzer nochmal zu bestellen, weil die Länge wäre jetzt eben ausreichend gewesen, um es ordentlich zu verlegen. Aber A, wie gesagt, Bild war nicht so toll, weswegen ich gedacht habe, warum soll ich es dann ordentlich verlegen, weil das Bild eh nicht so toll ist. Und B, es wäre schwer gewesen zu verlegen. Also mein Alternativplan war dann halt, ich hole mir ein kürzeres Kabel, was dann wirklich nur genau diese 15 Meter irgendwie hat, die ich brauche, wo dann hoffentlich das Bild gut ist und das spanne ich dann eben bei Bedarf durchs Zimmer. Ja, es würde Bastian sagen, ich soll mir den Penis wachsen lassen. Aber diese Diskussion habe ich dann irgendwann aufgegeben und habe dann doch meiner ebenfalls in dem Haushalt wohnenden Person recht geben müssen, dass das natürlich ziemlich für den Arsch wäre. Vor allen Dingen wissen wir alle, Frauen sagen nicht nur, das ist eine Stolperfalle. Ich weiß nicht, ob sie es absichtlich machen, aber sie stolpern auch drüber. Und was natürlich dann A dazu führen könnte, dass sich jemand verletzt, was natürlich auch schon total schlimm wäre. Aber B würde natürlich auch eventuell das ein oder andere elektronische Gerät darunter leiden, wenn da einer übers Kabel fällt. Deswegen hatte ich dann auch von dieser Idee Abstand genommen und hatte mich dann aber ein bisschen intensiver mit Alternativen beschäftigt und bin da auf etwas gestoßen. Das nennt sich WHDI für Wireless HDMI. Ist ein Konsortium mit, was weiß ich, Samsung, Sony, LG, also alle möglichen Fernsehhersteller. Und ich werde diesmal auch wieder Husten schneiden müssen. Jedenfalls ein Konsortium. Und die haben halt eben diesen Standard da etabliert. Wobei das Standard jetzt auch, glaube ich, vorsichtig zu sehen ist, weil ich weiß nicht, inwieweit die Geräte untereinander kompatibel sind oder irgendwie so etwas. Es ist, glaube ich, einfach nur eine Spezifikation, die dabei rausgekommen ist, die halt eben, also zum einen Full HD, dass das Ganze eben lagfrei und ohne Kompressionsartefakte sein muss und sowas. Also eigentlich, so, als ich mir das auf der Seite angeschaut habe, ist halt whdi.org. Das habe ich einfach nur die Webseite von dem Konsortium. Ja, das las ich alles so, boah, das ist perfekt. Dann habe ich halt mal geschaut, was gibt es da für Geräte und hatte dann auch eins gefunden. Also es sind alles billig China-Boxen irgendwie. Also was es gibt, ist, dass irgendein Beamer da schon eingebaut hat und dann brauchst du halt noch einen Sender, um es auf diesen Beamer zu kriegen. Also das ist dann eben von diesen Herstellern direkt. Wenn du jetzt einfach nur Sender-Empfänger-Einheit haben willst, dann kriegst du die von irgendwelchen komischen China-Butzen im Endeffekt. Und da habe ich eben, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Firma hieß, eins gefunden gehabt, was preislich halt ganz okay war. Es lag normalerweise, war der Preis immer so bei 270, 290 Euro und ich hatte es aber irgendwo für 220 gefunden gehabt und bei allen anderen auch nicht lieferbar und der hatte es halt auch da gehabt gerade. 3 Tage vorher war er noch nicht lieferbar und als ich dann mal zufällig in Metzingen nochmal reingeguckt habe, war es dann da und es war auf dem Nachhauseweg, nämlich in Kassel, konnte ich es dann abholen und dann habe ich dann direkt zugeschlagen. Und ja, das funktioniert wirklich. Also ich habe jetzt dann am AV-Receiver habe ich halt einen zweiten HDMI-Ausgang. Da ist dann jetzt diese kleine Box dran. Und drüben kann ich dann am Fernseher eben
gut, dass du den größeren AV-Receiver genommen hast, ne? Ich glaube, meiner hat nur einen Ausgang.
Ja gut, da hätte man ja so ein Matrix-Ding nehmen können. Also hätte man auch geschafft. Mhm. Ne? Aber das heißt, ich kann jetzt eben...
Und das sind jetzt, über die volle Strecke hast du jetzt die Verbindung?
Genau, ich hatte erst so lange HDMI-Kabel dran gemacht und habe die dann so nah wie möglich zusammengestellt. Ja. Das hatte natürlich, also Bastian hat gesagt, um diese 2 Meter Kabel zu sparen, hast du jetzt also 220 Euro bezahlt. Aber ich habe es nachher nochmal probiert.
Dann hast du die auseinandergestellt, damit sich das auf die Meter besser
rechnet. Nein, ich habe es dann nochmal probiert und es funktionierte dann so. Ich hatte am Anfang das Problem, dass das Bild so durchgelaufen ist und das lief dann aber nicht durch, wenn ich sie näher zusammengestellt habe. Das war aber, glaube ich, ich weiß nicht, woran das lag. Mhm. Also es ist jetzt nicht mehr so. Ja, und ihr habt es ja beide auch schon angucken müssen. Also ich finde, also du hast ja sowieso gesagt, man sieht keinen Unterschied. Bastian konnte ich dann diese leichte Krissel, die da manchmal entstehen, glaube ich, doch ein bisschen zeigen. Aber es war jetzt nicht so, dass du denkst, das kann ich so unmöglich spielen. Und hat dann sogar auch den großen Vorteil, also wenn man so Call of Duty oder was spielt und sitzt eben direkt vor so einem relativ kleinen Monitor direkt davor, dann ist das schon was anderes, als wenn man auf der Couch weit weg sitzt, weil man einfach die Gegner viel besser sieht. Und Bastian hat auch gerade den ersten Double Kill seines Lebens gemacht. Allerdings muss man dazu sagen, also es war jemand direkt vor ihm und es ist jetzt schade, die Zuhörer werden es jetzt nicht sehen, aber Mario kann es ja dann vielleicht beschreiben. Also er hat gesagt, mein Aim ist nicht das Beste und hat ungefähr so mit dem Gewehr
rumgeschossen. Also ich habe wirklich ein komplettes Magazin leer geschossen, aber komplett einmal nach links und einmal nach rechts geschwenkt.
Und auch nach oben und nach unten. Also es war interessant.
Aber es war ein Doppelkill.
Und er hat, aber wahrscheinlich sind das zwei gewesen, die gerade irgendwo ganz woanders
auf der
Map waren.
Es war halt sehr, sehr lustig.
Also es war auf jeden Fall sehr witzig. Mhm. Aber da konnte man schon immer sehen. Also man hat zumindest gesehen, wenn man erschossen wurde. Nicht so wie sonst, wo du gedacht hast, ups. Und hast schon gesehen, oder ist einer? Ah, der hat mich erschossen. Ja, ist schon ganz cool. Also diese Kombination vor allen Dingen hat sich jetzt bei mir sehr rentiert. Der Fernseher mit dem WHDI-Gedöns da. Dank der Wireless-Controller geht es natürlich auch nur, wenn jetzt...
Wobei man jetzt natürlich sagen muss, im Endeffekt dieses Setup jetzt, dieses Wireless mit den Kabeln und allem, was du da eingerichtet hast, jetzt nicht den Fernseher noch mit rein, aber Wireless mit Kabeln und sowas.
Die Kabel kosten nichts. Die waren 3 Euro oder sowas.
Ganz normale. Dieses Setup. Wie viel günstiger war das jetzt als eine zweite PS4,
Entschuldigung. Also als eine zweite PS4 war es jetzt 150 Euro. Also ich habe 250 Euro bezahlt. In Summe, mal jetzt grob gerechnet, 220 dafür und dann nochmal hier 8 Euro für ein Kabel und da 8 Euro für ein Kabel und so. Aber ich habe da jetzt ja nicht nur meine PlayStation 4 dranhängen. Da muss ich dir recht geben, hätte ich mir besser eine zweite PlayStation 4 geholt. Sondern ich habe meine PlayStation 4, meine PlayStation 3, meine Wii U und meine Xbox 360 im Prinzip. Also
und du hast vor allen Dingen auch keinen Krach.
Und ich habe vor allen Dingen den Krach nicht, genau. Das kommt nochmal schön dazu.
Doch noch leichte Geräusche oder so sind. Und wenn er die sitzt im Wohnzimmer, krach.
Ja, ja, genau.
Komische Geräusche hier.
Muss das hier so laut sein? Ja, da haben wir einen lustigen Effekt gehabt. Und zwar dieses Simple Link, ne, von diesen Receivern. Das heißt, wenn du am Receiver etwas einstellst, geht der Fernseher automatisch auf den HDMI-Kanal. Wenn du dann vom Fernseher wieder umstellst, dann geht der Receiver automatisch auf den Fernsehkanal. Es gab leichte Differenz zwischen uns, als sie versucht hat, Fernsehen zu gucken, während ich spielen wollte und sie ständig umgestellt hat und ich wieder umgestellt habe und dann einfach nur, ja, was machst du denn da? Kann doch nicht sein. Und ja, dann habe ich nachher herausgefunden, ich muss dieses Simple Link ausstellen, sonst funktioniert es nicht, dass man im Wohnzimmer was anderes guckt, als ich spiele. Und ich glaube, es war jetzt ziemlich langweilig, da mir beim Spielen zuzugucken. Nicht, dass es langweilig wäre, mir beim Spielen zuzugucken, aber in dem Sinne vielleicht schon. Ja. Aber also ich fand es einfach auch beeindruckend, weil wenn ich mal dran denke, wie schwer das früher war, auch nur ein normales Fernsehsignal in guter Qualität durch eine Wand durch so zu bringen. Da gab es ja dann auch so komische, kennt ihr bestimmt auch alle, mit so einem, die klapptest du dann so auf und da war dann so ein, wie so ein kleiner Parabolspiegel irgendwie dran und da musstest du die aber auch möglichst genau ausrichten. Und hast auch gemerkt, wie deine Hoden schrumpften, während du da irgendwie durch Signale gegangen bist.
Die du dann mit Skatkabel anstörtest.
Genau, ne? Genau. Mhm. Ne? Und die waren ja super störempfindlich. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, dass da ein Full-HD-Signal irgendwie gerade durch deinen Körper durchgeht, wenn du daher gehst, ist schon beeindruckend so.
Ich weiß auch nicht, was da schrumpft.
Naja. Ich mache sie auch nur an, wenn ich spiele. Also, wobei es ganz normal im 5 GHz-Bereich funkt das Ding. Und also sprich, ist wahrscheinlich nicht viel schlimmer, als wenn ich jetzt neben meinem MacBook sitze. Mhm. Aber das war quasi waren meine Neuanschaffungen und Geschenke. Ja, und halt diverse Spiele und was weiß ich was, aber das ist ja immer, wenn man gar nicht weiß, was man sich noch wünschen kann, dann halt irgendwelche Spiele, die man auf der Backliste hatte. So, jetzt gucke ich nochmal kurz auf unseren Spickzettel, wo alle so fleißig eingetragen haben.
Ich könnte mein Kennt ihr schon.
Nein, so weit sind wir noch nicht. Gucken wir mal, ob wir was Interessantes noch haben. Ja. Außer, dass die PlayStation 3 kein UPnP gescheit macht, wie ich jetzt feststellen musste. Was ja angeblich an mir lag, aber bei dir funktioniert das ja auch nicht. Ich konnte ja auch nicht mich bei dir connecten. Also hast du deine Infrastruktur genauso wenig im Griff. Habe ich jetzt ja auf der PlayStation 3 doch was so, außer dass der Controller scheiße ist und ich weiß nicht, was ich noch alles Schlechtes sagen kann, aber ich muss auch leider was Gutes sagen, ist ja, das Problem. Es fällt mir so schwer.
Dann fällt damit... Kabel ein.
Welches Kabel? Achso, ja klar.
Dann fällt mein Kennt ihr schon, da muss ich mir ein neues ausdenken, weil du wirst jetzt vielleicht was über den Januar sagen.
Ich werde was über den Januar und über die Sales sagen.
Ja, dann ist mein Kennt ihr schon, muss ich mir ein neues überlegen, bis gleich.
Ja, dann überleg dir mal schnell. Also du musst es ja vorher eintragen. Das ist ein und so, dann kannst du dich jetzt auch nicht beschweren. Jedenfalls haben wir jetzt ja alle PlayStation Plus, weil man jetzt ja PlayStation Plus braucht und dank dem DRM-Shitstorm hat es keiner gemerkt, dass man jetzt PlayStation Plus braucht, um online zu spielen. Aber deswegen haben wir das jetzt und haben ja dann ganz nebenbei auch diese Möglichkeit, kostenlose Spiele auf der PlayStation 3 herunterzuladen. Und da ist ja aktuell Borderlands 2 im Angebot. Und krass ist eben auch, was sie alles für Sachen jetzt im Januar-Sale haben werden oder haben. Also wie viel
günstiger. Alles für die PlayStation 3 aber nur.
Ja, ja, klar.
Das ist aber nicht, der PlayStation, dieser Januar-Sale ist nicht exklusiv.
Ach so, ist der, ach so, der ist sogar.
Der ist für alle. Wow. Und nur die Sachen, wenn du da so einen gelben Preis hast, dann ist er nochmal etwas günstiger für PlayStation Plus Mitglieder. Aber der Januar-Sale ist für alle.
Gut, dann also zum einen die Geschichte mit den mit dem PlayStation Plus exklusiv angeboten. Wie zum Beispiel aktuell kostenlos Borderlands 2. Nächsten Monat wird wohl Bioshock Infinite kostenlos
sein. Ja, Devil May Cry ist jetzt auch kostenlos, was ja ein Reboot hatte und auch sehr, sehr erfolgreich oder sehr, sehr gut bewertet wurde.
Bioshock Infinite ist das dritte?
Ja,
quasi. Das ist genau das letzte, was jetzt rauskam. Das in Columbia hieß das, wie hieß das auch?
Doch, Columbia.
Columbia?
Ja. Okay. Also das, was nicht unter Wasser, sondern...
Das, was ich nicht gespielt habe.
Genau. Das heißt, nächsten Monat ist das kostenlos.
Ja, und deswegen hatte ich dir ja auch gesagt, schmeiß deine PlayStation 3 noch nicht weg, weil da wird noch so viel kommen, was man irgendwo da...
Irgendwie habe ich aber keine Lust mehr da drauf.
Oh. Aber jetzt gerade, wenn du so weit weg vom... Wenn du jetzt von hier spielen würdest auf der PlayStation 3, dann ist jetzt sowas wie Bioshock Infinite, sieht dann auch von hier klasse aus. Also da musst du jetzt nicht... Aber generell, ja, die Spiele, die dabei sind, sind halt schon wirklich die... Im letzten Monat waren es... Metal Gear Solid Rising und Remember Me und Uncharted 3 ist ja auch dabei und da war schon Assassin's Creed 3 dabei und
wir lachen nur, weil wir gerade im gleichen Google Docs Dokument sind und
wir
ich
haben
sehe,
gerade
wie
gesehen,
er da
dass wir an der gleichen Stelle
und ich
waren.
Hüpfe auch so ein bisschen rum. Wir können mal quasi irgendwie ein Ping oder irgendwas spielen oder Pong oder wie heißt es.
Und Battlefield 3 und sowas, also waren schon wirklich immer Top-Titel dabei. Most Wanted, Need for Speed.
Ja, also da auch Anerkennung vom Xbox-Fanboy, der so ganz langsam sich entfernt.
Und gerade die Januar-Sales sind aber wirklich eine dringende Empfehlung, da mal reinzugucken, weil da kann man wirklich sich für wenige Euro Stunden über Stunden an Spielspaß, von alleine das Beispiel Dragon Age, der erste und zweite Teil, jeweils für einen Fünfer, das mal 10 Euro für 120 Stunden Minimum.
Ja, also das Einzige, was ich noch als kleinen Denkanstoß so habe, wenn man aber mal schaut, wenn es eine Game of the Year Edition von dem Spiel gibt, dann ist die immer noch trotzdem günstiger, als wenn du das kostenlose PlayStation Plus Spiel oder das günstige im Januar Sale geschossene Spiel hast und dann die DLCs zum Vollpreis kaufen musst. Also von daher, wenn man jetzt so ein richtiger Fan ist, dann vielleicht da nicht zuschlagen, sondern eher doch mal über so eine Game of the Year Edition nachgucken. Aber wenn man ein richtiger Fan ist, dann hat man das Spiel eh schon.
Ja, wenn man einfach zum Beispiel bei Dragon Age, wenn einem Mass Effect super gut gefallen hat, aber man hat Dragon Age nie getestet, dann ist jetzt für einen Fünfer, kann man da nicht viel falsch machen. Einfach mal reinzugucken und zu gucken, ist das was für mich, gefällt es mir?
Ja, und da sind ja auch die zusätzlichen DLCs, die sind halt ganz nett, aber wenn man das Spiel bisher nicht gekauft hat, ist man, glaube ich, nicht so ein großer Fan, dass man da unbedingt noch alle DLCs für braucht.
Ja, auf jeden Fall gibt es da eine große Menge an Spielen, die man so für, ich glaube irgendwie Dead Space 3 war für 7,90 Euro oder sowas da mit drin und so. Also viele Spiele, die man wirklich jetzt günstig da sich schnappen kann.
Genauso wie ja im Steam Winter Sale das ein oder andere Schnäppchen zum Glück an uns vorbeigegangen ist. Sonst wäre die Steam
Library. Mir leider nicht.
Sonst wäre die Steam Library wieder noch größer geworden.
Meine ist gewachsen, aber.
Okay, ja. Genau, aber Stichwort Steam. Ihr habt da ja auch so ein Spiel beide durchgespielt und müsst mich jetzt noch davon
nicht nur
überzeugen.
Durchgespielt.
Ja, man kann ja
nicht sagen, durchgespielt.
Also wir wollen ja nicht spoilern, dass man das Spiel nicht
durchspielt. Genau, das ist halt schwierig. Das ist ein Spiel, wo Mario kleiner Fan von geworden ist, glaube ich. Ich bin großer Fan davon.
Also ich habe jetzt nochmal geguckt, ich habe es 3 Stunden gespielt. Das zeigt
ich mir hab's, mal. Ich habe es 3,7 auch
irgendwie. Ja, also das. Das wäre auch mein kennt ihr schon mal, weil mein anderes kennt ihr schon mehr leider.
Jetzt hat er das da oben, hat er darunter geschrieben.
The Stanley Parable heißt es.
Und dann kommen wir jetzt offiziell zum kennt ihr schon Teil, okay.
Danke.
Bei dem ich jetzt beiden, ihr kennt ihr schon quasi weggenommen habe.
Das ist halt schwierig, da nicht zu spoilern, deswegen kann man ja nicht so viel zu sagen, aber es ist halt so ein Indie-Game, was von der Story total witzig ist. Ist halt so ein Büroangestellter, der seinen täglichen Job nachgeht. Auf einmal ist irgendwas nicht so wie sein täglicher Job. Und Ja, wie du schon sagtest, man braucht nicht so viel Zeit. Also wenn ich irgendwie eine Empfehlung höre, ja toll, 120 Stunden zu spielen, dann schrecke ich schon vorher ab. Aber das ist eben nicht da. Es kostet aber auch nicht so viel. Das war jetzt ja im Angebot.
Ich glaube, momentan im Steam kostet es 8,99.
Ja. Aber es kostet sonst nur 3 Euro mehr. Also auch wer diesen Sale verpasst,
ja, also das gerade noch. Und das ja ist halt von der Idee her mal was anderes, total cool gemacht. Und man entdeckt viel.
Innerhalb von 3, 3,5 Stunden hat man schon so ziemlich alles gesehen in dem Spiel. Also wirklich, länger braucht man dafür nicht, um alles gesehen zu haben. Aber diese 3, 3,5 Stunden sind halt unheimlich unterhaltsam.
Ja,
also
wobei ich hatte ja mit den Kindern habe ich dann auch nochmal gespielt, obwohl deren Englisch jetzt nicht so gut ist und es ja schon gut ist. Also man muss schon ein bisschen das Englische verstehen. Der Sprecher ist ja auch total super allein schon, wie der das so macht und so, ne? Und da haben wir dann gemeinsam, also haben die dann auch nochmal im Prinzip Dinge entdeckt, ohne jetzt zu spoilern, die ich jetzt vorher nicht gesehen habe. Hatte ich dir auch zwischendurch geschrieben, guck mal, man kann auch da runterhüpfen und so. Also schon total lustig, wenn man dann denkt, ja gut, das meiste müsstest du eigentlich gesehen haben, aber man hat eben doch noch nicht alles entdeckt.
Also wenn man ein Spiel spielen möchte, was nicht dem Standard entspricht, Rechner muss gar nicht stark sein, weil das basiert auf der Half-Life 2 Engine, also man,
und das läuft kann man, auf dem Mac, sonst hätte ich es ja auch nicht gespielt.
Das kann man auch super auf einem alten Rechner noch spielen. Und wer von Portal vielleicht die GLaDOS kennt, also diese sarkastische Stimme, die da im Hintergrund immer das kommentiert, was man macht, und wer das sehr mochte, der wird an diesem Spiel wirklich großen, großen Spaß haben. Und wenn man des Englischen nicht so mächtig ist, kann man deutsche Untertitel einschalten, dass man dass man alles auch nochmal in Deutsch unten lesen kann, was da gerade gesprochen wird.
Ich bin nur einmal in die Optionen gegangen, das hat aber einen anderen Grund.
Ja, die frage ich dich nachher mal nachher. Es kann sein, dass es was ist, was schon wieder was spoilern würde. Aber dieses Spiel steckt wirklich voller wilder Ideen, wo man selbst in den Optionsmenüs was entdecken kann und wo generell man viele, viele Stunden Spaß mit hat. Und sehr, sehr einige Random-Elemente auch mit drin. Also wenn man das Spiel 5-mal hintereinander startet, heißt das nicht, dass man immer an der gleichen Stelle startet. Es ist wirklich, steckt voller Überraschungen und es sind gut investierte 8 Euro in 3 tolle Stunden.
Mhm. Thorsten,
warum guckt ihr mich dabei so an? Ja, ich habe die Demo laden wollen, sie lief nicht. Mal sehen, ob ich mir das Spiel dann doch noch mal, ob ich es wage, diese 11 Euro.
Die Sache ist ja auch, du hörst ja bei Story und sowas nie zu und bei irgendwelchen Sachen,
gar nicht. Es gibt das immer alles
du
weg.
Du skippst das alles immer weg,
klar.
Deswegen weiß ich, da kannst du jetzt nicht so viel
zu. Aber es ist auch nicht so lange, dass, also ich keine Panik.
Ich weiß nicht, ob es das
stundenlangen Monologen zu hören.
Gut, The Stanley Parable. Ich werde es auch mal spielen, ja.
Also wirklich eine dringende Empfehlung. Top-Spiel. Generell, dann vielleicht, mein kennt ihr schon, nicht nur auf eine Sache bezogen, sondern generell gibt es momentan einige Indie-Titel, die wirklich, wirklich richtig top sind. Dann nehme ich als mein kennt ihr schon Guacamelee, weil ich das momentan spiele.
Gibt es kostenlos auf der PlayStation 4 im Moment?
Auf der PlayStation 4 wüsste ich nicht. Du kriegst es momentan kostenlos für PlayStation 3 und Vita.
Okay.
Und das ist auch,
wieder
so Cross-Sale, beziehungsweise bei diesen Indie-Titeln ist es ja häufig so bei der PlayStation, dass du es kaufst oder beziehungsweise die besorgst und du hast dann gleichzeitig PlayStation 3 und Vita-Version. Und
wie schreibt man das?
Guacamelee, also G-U-A-C-A und dann Melee wie Nahkämpfer. Es ist auch ein Plattformer. Und ist eine total witzige Geschichte, spielt halt in Mexiko und man ist ein so ein bekannter Dorfbewohner, der halt auf eine gewisse Art und Weise stirbt und dann von den Toten wiedergeholt wird, um da seinen Tod zu rächen, beziehungsweise weil seine Freundin dann auch noch damit reingezogen wird. Und das halt kriegt dann so vom Herrscher des Totenreichs so eine Maske aufgesetzt. Und spielt halt sehr, sehr viel mit so lateinamerikanischen oder mexikanischen Bräuchen und so, was man von da halt auch so kennt. Ein Beispiel zwischendurch, rennt man ständig als verrücktes Hühnchen rum oder ähnliches.
Aber so eine Comic-Grafik.
Genau. Und aber es ist halt ein Plattformer und wirklich
sehr, sehr gut gemacht, lässt sich super gut steuern und ist was, was man immer mal so wieder zwischendurch mal reinhüpfen kann. Und sieht wirklich auch, ist schön gezeichnet, sieht top aus. Aber es wird auch gerade hin, wenn man es ein bisschen länger spielt, sollte man eine gewisse Frustresistenz haben, da es zwischendurch Plattformelemente gibt, die schon von der Schwierigkeit her an Super Meat Boy ranreichen, das, was dann wirklich schon zwischendurch ein bisschen härter wird. Aber wenn man da durchhält, ist wirklich
okay.
Richtig nettes Spiel, was man auch wirklich günstig schießen kann.
Sehr gut. Mist. Ich hätte euch gerne mein, kennt ihr schon, gezeigt, bei mir zu Hause, aber meine Assistentin ist nicht da, um meinen Rechner gerade mal aufzuwecken, weswegen ich remote nicht draufkomme. Und der VPN-Zugang funktioniert irgendwie auch nicht. Deswegen muss ich das dann rein theoretisch machen. Ich muss eh jetzt wieder aufpassen, wie ich das, es ist alles nur, was ich mal gehört habe und so. Es gibt ein Programm, das nennt sich Sick Beard, also wie krank und Bart. Es ist ein, kannst ja das vielleicht, wir haben ja kein Apple TV, aber gerade mal einmal da aufrufen. Sick Beard. Und es ist quasi ein Personal Video Recorder, der quasi aus dem Usenet oder aus Torrents Serien herunterladen kann. Genau, so sieht das Ganze aus. Also es wird per Web-Oberfläche gesteuert. Das Schöne ist, dass es auch für die meisten NAS-Systeme mittlerweile eben Installationen gibt. Also zum Beispiel auf dem Synology läuft es auch, glaube ich, meine ich mal gehört zu haben. Es funktioniert halt so, also wie gesagt, du installierst es, hast dann einfach eine Web-Oberfläche, in der du drauf gehst, wo du dann einfach Serien hinzufügen kannst, wie zum Beispiel How I Met Your Cat oder The Big Pet Theory, Two and a Half Cat und Family Cat. Das sind so die Serien, die da ganz gut sind.
Gibt's auch Breaking Cat?
Breaking Cat gibt's auch, ja. Die fügst du halt dann da hinzu und er lädt dann halt eben von tvshows.org, woher auch immer, irgendwoher die ganzen Episodenindexe und so. Und hat dann eben auch noch einen Suchdienst für entweder für Torrent suchen, aber das macht man nicht, das ist ja blöd, sondern eben so eine Usenet-Geschichte ist dann da schon ein bisschen sicherer. Und dann sucht er halt eben da auf so Release-Seiten, wo er dann die entsprechenden Dateinamen quasi herbekommt und kann dann auch direkt Hand in Hand mit diversen Usenet-Downloadern arbeiten. Also da gibt es dann halt auch wieder einen, der über Web-Oberfläche gesteuert wird und auch auf dem NAS komplett installiert werden kann. MBZD, glaube ich, zum Beispiel ist einer. Oder MBZ-Get, glaube ich, auch. Also da hat man auch die freie Wahl, was man da eigentlich nimmt. Trägt dann da eben seinen Usenet-Provider ein, wo man dann so 50 GB oder was im Monat für, ich glaube, 12, 13 Euro bekommt. Und das Coole ist halt, man kann ihm dann sagen, alle N Stunden guckst du mal bitte nach. Und wenn es dann für eine deiner Katzenserien eine neue Folge gibt, die da verfügbar ist, dann wird die halt in der von dir gewählten Qualität runtergeladen, in dem passenden Ordner abgelegt, richtig benamst, Metadaten geschrieben und du kannst halt einfach deine Katzenvideos gucken, wenn du nach Hause kommst, ohne sie vorher runterladen zu müssen.
Walking Cat auch nochmal weiter gucken muss.
Walking Cat, ja. Da, genau, da gibt es auch neue Folgen von, ja. Somit dürften jetzt auch alle verstanden haben, was Katzenvideos sind, hoffe ich. Weil es da doch noch Missverständnisse gegeben hat. Genau, aber da, das Ding ist halt, glaube ich, hoffentlich ziemlich cool. Und problematisch ist so ein bisschen, wenn du dann auch deutschsprachige Katzen hast und möchtest auch nur die deutschen Dinger dann bekommen, musst du ein bisschen tricksen. Da gibt es dann aber auch einen Fork, den du stattdessen installieren kannst, der dann auch mit deutschen Releases umgehen kann. Wenn du aber eh nur englische Sachen, wie die gerade genannten eben, schaust, ist es auch sehr einfach damit.
Das heißt also, Hauptvorteil ist, dass es auf dem NAS komplett alleine läuft. Du brauchst also keinen Rechner irgendwo anzuhaben.
Genau.
Und dass er eben automatisch die Folgen runterlädt, die du dir vorher ausgesucht hast, ohne dass du irgendwie Hand anlegen musst. Und wenn du dann nach Hause kommst, dann hast du halt deine neuen Folgen alle da.
Genau, und wenn du mal gerade schaust, da gibt es ja auch so einen Menüpunkt, Upcoming Episodes oder so heißt der. jetzt auf dem kleinen Screenshot kannst du es da halt nur sehen, ne? Da gibt es irgendwie Upcoming und dann kannst du halt direkt so schön sehen hier, jetzt am Donnerstag kommt wieder The Big Cat Theory und so, am Tag danach kommt dann Two and a Half Cats und sowas. Das ist halt total, total cool, dass du auch direkt da schon immer so eine Übersicht hast, was kommt denn eigentlich und dich dann einfach nicht drum kümmern muss. Da
brauchst du gar nicht mehr woanders zu gucken, wann
ja, und ich eben, auf die neue Serie. Genau, sondern kannst, die ist dann, schon genau, kannst sogar auch noch einstellen, dass er über irgendwelche Channel dir sagt, dass er was Neues runtergeladen hat. Das muss ich bei mir noch einrichten. Also es kann eine E-Mail sein, er kann sie per Twitter schicken. Er kann aber auch so eine Push-Notification, wenn du einen entsprechenden Provider dafür hast. Es gibt eine App unter iOS, wo du halt eben Pushes hinschicken kannst, die einfach nur über einen so einen Webservice laufen. Dann registrierst du dich da, keine Ahnung, ob du da Geld einschmeißen musst oder nicht, registrierst dich da auf jeden Fall und kannst dann eben über eine API da einfach den Push hinschicken und bekommst dann eben den Push aufs Handy zum Beispiel, dass er gerade eine neue Walking Cat Folge runtergeladen hat. Und das ist schon, glaube ich, eine ganz coole Sache. Also müsste man mal jemanden fragen, der das mal jetzt so installiert hat, wie der so in ein paar Wochen davon berichtet, ob das jetzt alles so gut geklappt hat oder nicht. Aber bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Einziger Nachteil, den ich so bisher im Moment gehört habe, der so ein bisschen ist, dadurch, dass der relativ häufig was macht und natürlich auch immer auf der Platte irgendwas macht, dass eben dieser Spindown von den Festplatten so ein bisschen durcheinander kommt. Man kann jetzt zum Beispiel das einfach auf dem USB-Stick stattdessen so per Hand verschieben, in der Hoffnung, dass der jetzt da nicht mehr so viel, aber irgendwie macht er immer noch ein bisschen was auf den Festplatten ständig. Das nervt noch so ein bisschen, da kämpft jemand noch gegen an, ob man das noch wegbekommt.
Naja, ganz interessant, aber für mich ist das nichts, ich stehe ja nicht so auf Katzen.
Ja, aber für Katzenliebhaber ist das auf jeden Fall eine gute Option.
Mhm. Ja, cool.
Weil wir haben ja neulich schon mal drüber gesprochen, ob man nicht diese Katzenvideos mittlerweile ja auch eh alle bei iTunes bekommt, aber man bekommt sie eben immer noch nicht alle. Ich habe jetzt nochmal geschaut. Von daher, es bleibt einem manchmal leider nichts anderes. Und von daher, das war dann mein Kind, ja schon, wie gesagt, ich hätte es lieber noch, ich hätte es natürlich nicht bei mir zeigen können, ich nutze sowas ja gar nicht. Ich gucke ja keine Katzenvideos, verdammt. Jetzt sehe ich aber gerade noch mal einmal eine Sache da hinten, weil das ist ein Thema, was wir mal einmal kurz angeschnitten hatten in einer Folge und du jetzt vielleicht mal berichten könntest, wie es denn ausgegangen ist. Du hast da so eine, und zwar war deine Freundin auf der Suche nach einer Airplay-Box und du hast da jetzt eine stehen und da würde mich mal interessieren, wie die sich so anhört und ob das denn was war.
Das Problem war ja hier, also da hat man schon mal eine Freundin, die sich irgendwie ein technisches Gerät irgendwie wünscht. Was ja eigentlich normalerweise
was nicht mit Batterien läuft.
Genau, aber halt, die wollte halt irgendwie hier Sound in die Bude kriegen mit ihrem iPhone oder aber auch war auch immer die Idee, irgendwie den Fernseher anzuschließen oder sonst irgendwas, aber letztendlich war immer ein Handicap dabei, es soll halt irgendwie schön aussehen. Und so wie ich das zum Beispiel jetzt oben gemacht habe, dass ich dann so einen Denon-Verstärker und irgendwelche Teufelboxen dahinstelle, das
die es ja aber auch in schick gibt.
Aber nicht so schick, also wenn, dann hätte es schon irgendwie so ein Bose-System oder so ein, ich weiß nicht, was sein sollen, was jetzt total super aussieht, aber selbst den Receiver, den kriegst du ja da unten nicht rein, weil das ja alles zu schmal ist und so weiter. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier was gefunden, womit sie auf jeden Fall sehr glücklich ist, nämlich Philips Fidelio heißt, das ist so eine Standbox, wo man halt oben sein iPhone reinstecken kann oder eben auch per Bluetooth drauf streamen kann.
Oder per WLAN oder das nicht?
Nee, per WLAN nicht.
Per WLAN nicht, okay.
Also kein Airplay, okay. Sondern halt diese Bluetooth-Schnittstelle. Mhm. Wobei das jetzt auch in den ersten Testen, also laut Beschreibung kann man 8 Geräte anschließen, aber wenn ich dann irgendwie, also wenn sie dann gekoppelt war und ich wollte dann wieder was spielen und so, das hat bisher noch nicht so wirklich so super geklappt. Ne?
Okay.
Aber
darf man nach dem Preis fragen?
Darf man, wenn ich mich jetzt dran erinnern würde, ich glaube 500, 600 Euro okay. Oder 400 oder irgendwie sowas.
Also für
ich
weiß nicht mehr genau. Gute Box mit.
Ja, es gibt, also es gab das Ding auch für 800 oder 900 Euro gibt es jetzt auch eine neue Version davon mit 2 Boxen. Mhm. Und das fand ich eigentlich richtig cool. Das sieht so ähnlich aus und dann hätte man irgendwo 2 hinstellen können, aber das war ja dann irgendwie, wollte sie dann nicht, weil dann, wir hätten jetzt von dem Platz her hätte das irgendwie nicht so gut gepasst, wobei ich das jetzt gar nicht so schlecht gefunden hätte. Aber so vom Sound her, dass das so ein Einzelding ist, hört sich eigentlich ganz gut an, wobei ich jetzt nicht weiß, ob sich das lohnt.
Ja, mach einfach mal an. Wir haben ja eh, ich glaube, wir haben es in diesem Take gar nicht erwähnt, dass wir hier in deinem Wohnzimmer sitzen, was sowohl räumlich als auch akustisch einer Kathedrale ähnelt.
Ja, müsste ich ein bisschen Kirchenmusik finden, ne? Aber da ich jetzt nicht online gehen will, um dieses
Haus. Dieser Hall ist wirklich ein Wahnsinn. Das ist kein Effekt, der hier drauf ist. Es ist wirklich, aber ich glaube, der ist nachher, die Filter nehmen nachher ein bisschen runter.
Mir ist mal aufgefallen, hast du hier gar keinen 5.1-Ton im Wohnzimmer?
Nee, habe ich nicht. Deswegen, wir hatten ja überlegt, also Soundbar oder sonst irgendwas.
Ich habe die ganze Zeit hier nach Boxen gesucht gerade. Nee, das
gibt's ja nicht. Irgendwie.
Aber deswegen, gedacht, ich bin ja hier auch. Ja, genau, gut versteckt, das ist echt richtig tricky. Wurde die wohl reingesteckt und sind die hinter dem Vorhang oder so? Nee.
Wir hören auf jeden Fall schon mal ein Brummen.
Oh, ah! Oh mein Gott.
Irgendwie klappt es nicht. Ist so auf gut, jeden ne? Fall laut. Vor allem das Beste war, als ich die Kopfhörer abgenommen habe, war es noch lauter. Falls jemand den Podcast laut hört, Entschuldigung.
Tja.
Ja, es funktioniert auf jeden Fall gut, ne?
Ja, also, klappt ganz gut, ne?
Volle Kaufempfehlung an der Stelle. Und klingt auch toll.
Ja, Rauschen kriegt's gut hin.
Oh, weil das laut ist.
Warte, jetzt habe ich, glaube ich, Ton.
Ah, es hört sich schon mal nicht ganz so schlimm an.
Das Problem ist ja, er hat es gerade lauter gemacht, wenn es jetzt nochmal so rauscht.
Jetzt ist wieder so laut.
Wir hören auf jeden Fall den Tron-Soundtrack, was natürlich.
Du musst es ohne Kopfhörer hören, ne?
Naja.
Ein bisschen viel Bass jetzt. Also man kann auch irgendwo nochmal nachstellen.
Ja, doch. Aber mach mal schnell wieder aus, sonst haben wir hier Copyright-Probleme noch.
Oh shit. Das wollen wir ja nicht. Vielleicht hat ja einer der Hörer das erkannt.
Das glaub, ich habe schon
der
gesagt,
kriegt was von mir.
Es ist.
Oh.
Ey, was kriegt der?
Nix mehr jetzt.
Ach, verdammt.
Ja, gut.
Nee, aber
so viel dazu.
Ganz nett.
Und man kann es auch als Ladegerät benutzen.
Ach so, ja. Also sprich mit einem Lightning-Konnektor kannst du. Passt denn auch ein iPad drauf? Oder
das iPad nicht? Mini angeblich stand in der Beschreibung.
Okay.
Könnte ich mal ausprobieren, ne? Oh, nachher rauscht es wieder. Ja, guck mal, das sieht doch ganz gut aus, ne?
Ja, könnte passt man so lassen. Besser dazu, dann ne? Lass das doch mal da drin.
Ja.
Aber wenn das jetzt schwarz wäre, wäre natürlich noch besser.
Ja, das stimmt. Das passt jetzt nicht optisch. Muss ich mir ein neues iPad kaufen.
Aber würdest du empfehlen?
Ja, ist halt, das ist jetzt der beste Kompromiss, weil das eben auch hübsch aussehen soll. Okay. Also ich würde mir das jetzt persönlich jetzt so nicht kaufen, aber ich bin froh, dass wir das jetzt so gefunden haben.
Ich hatte ja bei
mir das Suche
mehr oder weniger aufgegeben.
Ja, es war ja irgendwie ein unmögliches Ding.
Ja.
Weil da kamen so viele Ansprüche zusammen.
Die auch nicht zusammenpassen.
Ja.
Muss gut aussehen, muss gut klingen, was ja schon mal, also muss es jetzt gut aussehen, muss es gut klingen.
Und das gut aussehen bedeutet ja immer was anderes, als was
wir jetzt vielleicht darunter verstehen. Darf keine Kabel haben, im Idealfall. Und ja, okay. Ja. Ich hatte halt nur gehofft, dass es auch Airplay kann, aber wenn es halt nur Bluetooth kann, dann ist es für mich leider raus. Schade, weil ich suche auch immer noch so ein bisschen gerade.
Ja, was ist denn theoretisch, das Schlüssel geworden? Wenn du jetzt ein bisschen Kabel haben willst, kannst du ja auch Express oder ein
Apple. Da kann ich auch alles andere nehmen. Also das wird ja aber bedeuten, dass das Ding, also der AirPod Express hat ja nur ein, ich weiß gar nicht, ob der auch einen digitalen Ausgang hat. Ich glaube, der hat sogar einen digitalen Ausgang auch, ja. Naja. Aber was könnte man da reinstecken? Hätte der einen normalen Stereo-Klinke nur oder auch
ich glaube schon. Sogar nee, das hat er nicht.
Okay. Ja, die Satellitenschüssel, dadurch, dass sie nur 2,4 Gigahertz LAN unterstützt und wahrscheinlich auch wieder keine WLAN-Passwörter mit Sonderzeichen drin, weil es immer dieses gleiche Scheiß-Grundmodul ist, was die alle verbauen, was eben nur 2,4 Gigahertz LAN und schon mal auch rausfliegt und dann nicht mehr funktioniert und schon mal seinen Namen ändert. Und also von daher, da bin ich im Moment. Da wäre wahrscheinlich wirklich, wie Mario sagt, einfach eine irgendwie echte Apple einen echten Apple-Receiver zu nehmen quasi, also wie so ein AirPlay oder ein AirPod Express oder ein Apple TV wahrscheinlich die bessere Wahl. Und deswegen habe ich die Satellitenschlüssel für 2.000 Euro erstmal nicht mehr weiter verfolgt. Was ich überlegt hatte, war mir von Nubert gibt's aktiv.
Wo du das gerade ansprichst.
Ja.
Sollen wir da mal einen Trip draus machen an einem der nächsten Wochenenden irgendwann?
Zu Nubert fahren,
nach Stuttgart. Der Daniel hat gesagt, er würde mal gerne dahin fahren, ob ich nicht mal irgendwann bei ihm vorbeikommen will, ihn einpacken will und zu diesem Nubert-Testraum, weil die haben da irgendwie so einen riesengroßen Testraum, wo man auch alles Mögliche austesten kann. Man kann eigene Geräte mitbringen und
wo genau ist das?
Er hat gesagt, das ist halt nochmal südlich von ihm, aber ich habe den Ort jetzt gar nicht genau nachgefragt.
Aber es ist schon sehr weit, um da mal eben hinzufahren.
Ich werde es sowieso irgendwann machen. Es wäre jetzt das Angebot gewesen, dass du mitkommen kannst, wenn du möchtest. Also das ist.
Ich bin ja ständig da unten, da kann ich ja mal so vorbeifahren. Okay. Ja, auf jeden Fall von Nubert gibt es auch so aktiv USB-Monitore. Das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde, du musst dir zwei davon kaufen, die beide diese eigene haben. Deswegen sind die beide gleich teuer. Könnt ihr
mal gerade erklären, was das jetzt ist? Nubert, ist das jetzt ein Laden oder
ist wie Teufel. Firma? Ist ein Hersteller, der auch nur über Internet vertreibt. Also wie Teufel, aber in nochmal ein bisschen hochwertiger, glaube ich, könnte man durchaus sagen. Ne?
Ja, genau. Es hat nochmal ein bisschen, also da bezahlst du nochmal, würde ich sagen, 50% mehr.
Und die haben jetzt einen Vorführraum in Deutschland und der ist jetzt irgendwo in der Nähe von Stuttgart.
Ja, die haben da in der Nähe, die haben auf jeden Fall südlich von Darmstadt, aber wo genau es ist, weiß ich nicht. So ein Proberaum oder so ein Vorführraum, wo du auch eigene Geräte mitbringen kannst und da kannst du da alles durchtesten, kannst genau sagen, was du wie haben willst. Mhm. Und
kannst du auch kaufen oder geht es dann doch nur wieder über?
Ja, du kannst das halt dann so zusammenstellen. Du wirst es dann bestellen, weil du kannst bei Nubert, da kannst du die Boxen auch so komplett konfigurieren. Du kannst genau sagen, was für ein Furnier soll, also wie soll das von außen aussehen, welche Form soll die Box haben, was soll da drin stecken und du kannst sie wirklich komplett frei konfigurieren, die Boxen, und dir dann so zuschicken lassen. Und da kannst du halt bestimmte Modelle testen und kannst dann sagen, ich nehme das in dem Furnier und das wird dann für dich angefertigt und zugeschickt.
Toll. Wobei sich das dann für die ich mir jetzt holen würde, nicht lohnt, weil die sind, glaube ich, irgendwie bei 200 € pro Stück oder sowas. Aber die haben halt eben einen USB-Anschluss und ich hätte halt, aber das weiß ich nicht, ob die funktionieren, wenn ich die halt einfach in Raspberry Pi stecken könnte, dann wäre es halt perfekt. Weil dann würde ich die nämlich einfach ins Raspberry Pi tun und hätte da einen eigenen Streaming-Empfänger, weil der kann ja auch AirPlay und DLNA und alles andere. Aber finde ich leider nur raus, wenn ich die bestelle. Man kann die wahrscheinlich aber auch bestellen, zurückschicken und den ganzen Quatsch. Ne?
Ist jetzt halt die Frage, weil das ja angefertigte Sachen
sind. Nee, die Speaker, die ich mir bestelle, werden ja nicht angefertigt.
Ach so.
Die werden ja einfach, die sind ja so, wie sie sind. Gut. Was spielst du gerade, Bastian? Das müssen wir machen. Das muss ganz schnell. Haben wir noch nicht drüber gesprochen. Du sagst jedes Mal, wir haben darüber gesprochen. Was spielst du denn im Moment? Hast du darüber gesprochen?
Ja, klar.
Hast du dein komisches Todesstern-Spiel da erwähnt? Nein.
Nein, aber ich habe doch erzählt, dass ich hier die Spiele für die Wii gekauft habe.
Ja, aber die spielst du jetzt
nicht automatisch im Moment.
Hey, bitte.
Wir haben letztens online gegeneinander FIFA gespielt.
Ja, wobei, muss ich ja sagen, ich habe ja das quasi Kinderarbeiten für mich.
Also du hast gegen die Kinder gespielt, du hast gar nicht gegen Mario gespielt.
Nee, nee.
Ich habe mich schon gewundert, dass das ein Unentschieden gegeben hätte.
Ja, das war nur Unentschieden, weil wir uns am Anfang nicht so klar waren, wer von den beiden Kindern spielt. Deswegen waren die ersten Spiele, war das noch nicht so klar. Aber nachher hat einer das dann übernommen und dann haben wir...
Unsere
Partei quasi dann.
Es war übrigens aus meiner Sicht Sieg, Niederlage, Unentschieden. Wir haben uns nachher auf ein Unentschieden geeinigt.
Ja, genau, weil nämlich der erste Sieg, der würde für mich halt nicht zählen.
Warum nicht?
Ja, weil wir uns dann noch überhaupt nicht einig waren, weil wir das Gamepad da hin und her geschoben haben, sonst irgendwas.
Aber okay, also Bastian hat gewonnen.
Nein, es ist unentschieden. Wir haben uns auf ein Unentschieden geeinigt.
Ja, wir haben doch dann irgendwann gesagt, jetzt spielen wir um alles und dann haben wir unentschieden auch gespielt. Genau. Und wir haben ja auch ein paar Mal haben wir ja quasi auch gewonnen. Aber er hat schon recht, das erste Spiel, also die ersten zwei gingen an ihn. Und nachher kamen wir dann.
Ja, also wie gesagt, unentschieden ist, denke ich mal, ein gerechtes Ergebnis.
Ja, genau, das auf jeden Fall.
Aber hast du irgendein tolles neues Spiel angefangen, was du jetzt durchspielen willst? Nein.
Also ich kann weiterhin, was jetzt auch gerade bei PlayStation Plus dabei ist, Borderlands 2 natürlich.
Was wir jetzt demnächst zu viert hoffentlich spielen werden, Mario.
Wo ich immer noch nicht weiß, wer der vierte ist.
Der vierte wäre Marc mit C.
Ah, okay.
Hoffentlich. Darum habe ich geschrieben, er soll sich mal orgen.
Ja, ist wirklich, wirklich top. Und die Assassin's Creed 4 spiele ich momentan. Killzone habe ich noch mal ein bisschen weiter gespielt. Call of Duty, wenn Doppel-XP-Wochenende ist, gucke ich mal rein. Zuletzt halt, wie gesagt, Stanley Parable am meisten gespielt, wirklich sehr eingetaucht. Und ansonsten Guacamele, Donkey Kong.
Sollte jetzt nicht alles, was du mal gespielt hast. Ich dachte, du würdest
wirklich alles. Okay. Momentan gehe ich breit durch die Bank,
okay,
über alle Konsolen, genieße meinen Urlaub.
Von 2 Tagen. So, und Mario, dein Todessternspiel. Soll ich erst? Ich spiele nix. Mario, bitte. Nein, Quatsch, ich habe The Walking Dead habe ich mal die erste Episode jetzt auch durch. Und bin jetzt gerade in der zweiten Episode. Wobei ja auch gerade die zweite Season rausgekommen ist.
Auf
dem iPad spiele ich das.
Mhm.
Und das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Und dann habe ich auf der Xbox habe ich Borderlands 2 durchgespielt. Und spiele gerade den Tiny Tina's, wie heißt der denn überhaupt? Dungeon Quest, bla. Irgendwie, genau. Also diesen Tiny Tina DLC, den müsste man eigentlich kennen, wenn man Borderlands 2. Der übrigens doch im Season Pass dabei ist, aber.
Ich habe jetzt Tiny Tina gerade erst mal zum ersten Mal gesehen.
Ah ja, okay, ja. Genau, und jetzt kommt Mario.
Ja, ich spiele auch was Tiny, und zwar spiele ich auf dem Tiny, auf dem iPad Tiny Death Star. Da geht es darum, den Todesstern auszubauen. Ist halt von LucasArts ein Spiel.
Ich würde so gerne spielen, aber.
Ja, du darfst nicht, weil du hast ja, finde ich auch toll, dass du das gemacht hast, vorgenommen, nichts mehr zu spielen, wo es In-App-Käufe gibt. Ich habe jetzt 30 Etagen bereits gebaut und habe nicht 1 Euro bezahlt. Eigentlich auch doof für den Hersteller, weil wenn das jetzt, was ich weiß, gekostet hätte ich es auch gekauft. Auf jeden Fall sollte man damit nicht anfangen, denn das braucht viel Zeit und ist eigentlich wie bei manchen Spielen total sinnlos. Aber es macht halt Spaß, den Todesstern auszubauen.
Ja, ich hätte es gerne für 5 Euro gehabt oder sowas. Mit einem definierten Ende und aber.
Ja, ich glaube, es gibt auch ein Ende. Wenn ich das sehe, irgendwann habe ich, glaube ich, alle Etagen und alle Leute, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich habe nur nirgendwo nachgeguckt. Aber es gibt hier im Menü, kann man sich so diese Ebenen angucken. Aber bis ich da wirklich mal, also ich weiß nicht, ob ich das Ende jemals erreichen werde. Mhm. Glaube ich jetzt eigentlich nicht. So sieht's aus. Jede Etage gebaut. 30 Stück. 33 Bewohner habe ich. Toll, ne?
Und sind hast auch du denn auch dran gedacht, Menschen. Hast du denn dran gedacht, den Lüftungsschacht entsprechend abzusichern?
Ja, hast du da ein paar Planken drüber gesetzt oder so?
Nicht, dass da mal einer reinfliegt, so.
Ja, ich habe hier verschiedene Etagen, zum Beispiel diese Techniker-Etagen. Ich hoffe, dass die sich damit beschäftigen. Da habe ich nur qualifizierte Leute eingesetzt.
Wenn die Folge in, also das, die Stelle bei Family Guy, wo Stewie als Darth Vader fragt, ob denn alles sicher ist und dann so, ja, da gibt da diesen kleinen, also ich würde es jetzt nicht Sicherheitsmangel bezeichnen, aber und er dann sagt so.
Das klingt nach einem großen Designfehler.
Ja.
Sehr können geil. Wir da nicht ein bisschen Holz drüber machen? Das wird doch schrecklich aussehen.
Naja, aber okay. Wir können dich nicht davon überzeugen, dass du Böses tust, wenn du da spielst.
Weil ich den Todesstern unterstütze?
Ja, weil du da deine, also.
Ja, warum?
Obwohl ich sagen muss, dass ich, wie gesagt, das ist wirklich schon, das ist so der Anfang der Grausamkeit. Aber für mich ist wirklich das Schlimmste, wenn man ein Vollpreisspiel hat, was 50 oder 60 Euro kostet und dann muss man noch viel Geld investieren.
Es kommt darauf an, ob man es muss oder ob man es kann. Wenn es eben dieses, ich kann mir
ja, aber wenn
Features
es,
freischalten.
Aber wenn also es halt, wenn Kinder es halt zum Beispiel haben bei FIFA, also bei ihrem FIFA zu Hause, haben die noch Geld ausgegeben für irgendwelche Spieler, die sie in ihrer Mannschaft aufnehmen.
Für dieses FIFA Ultimate Team oder was?
Ja.
Ja, die, ja, das ist ja ein komplett optionaler Spielmodus, aber so wenn es halt ansonsten zu einem totalen Grind wird, das Spiel. Wenn du halt.
Übrigens, Mario ist jetzt erstmal wieder die nächsten 5 Minuten weg.
Wenn du halt, was weiß ich, die Wahl hast, entweder du musst 100 Spielstunden investieren, um 5% der Geschichte nach vorne zu kommen, oder du bezahlst halt 10 Euro und kommst die 5% nach vorne. Das ist halt. Dann
aber
ist
so
halt
schlimm ist es doch auch in keinem Spiel bisher. Selbst bei Rise und Forza ist es nicht so schlimm.
Ja,
es ist so schlimm, dass man Rise und Forza beide nicht kaufen kann im Moment.
Ja, sie haben, obwohl bei Forza haben sie jetzt auch schon ein bisschen zurückgerudert, also die Preise deutlich reduziert.
Aber das es muss noch viel weitergehen.
Ja, das ist halt, weil es da halt wirklich ziemlich ätzend war, dass sie die schönsten und besten, die sowieso jeder haben will, rausgenommen haben und gesagt haben, ja, hier für 20 Euro können da die kaufen.
Was macht eigentlich EA jetzt, wo sie doch den Online-Pass abgeschafft haben? Gibt es da jetzt auch aktuell? Ich meine, mit FIFA hat Mario gerade gesagt, dass es da auch jetzt In-App-Käufe gibt. Gibt es sonst noch irgendwie Negativbeispiel gerade bei EA?
Ich weiß gar nicht, kann man bei Battlefield 4 diese Battle-Packs, kann man die kaufen? Das weiß ich gar nicht. Du kriegst sie auf jeden Fall so zwischendurch zugeschustert, ja. Aber ich weiß nicht, ob man die zwischendurch auch
kauft. Du hast ja sogar Premium da gekauft, warum auch immer. Nie verstehen.
Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich das mehr. Ich habe halt die ganzen DLCs damit. Also es ist wie ein Season Pass. Ja, okay. Ne, also es ist halt. Ich habe jetzt auch schon diesen China Rising, der da rausgekommen ist, habe ich schon gespielt. Wie gesagt, halt ein Season Pass. Und der war auch. Ich würde sagen, der lohnt sich schon, weil du halt zwischendurch immer ein paar Perks kriegst und die ganzen Add-ons und da auch zwei Wochen vorher Zugriff drauf hast, was aber ziemlich Panne ist, weil da kaum Server für vorhanden sind, okay. Weil das halt so wenig Leute haben. ja.
Dann hast du es geschafft.
Okay.
Guck so leidlich.
Ich guck gar nicht leidlich. Ich guck dich nur erwartungsvoll an.
Ach so.
Ich glaube, dann sind wir für heute durch. Das ist der letzte Podcast dieses Jahres.
Es ist, ja, und.
Gehe ich jetzt mal ganz fest von aus.
Würde ich auch mal so annehmen.
Und deswegen würde ich sagen, verabschieden wir uns mit den letzten Podcast-Grüßen aus 2013. Wünschen einen guten Rutsch und ein frohes, guten Einstieg und ein frohes neues Jahr 2014.
Ja, vor allen Dingen letzteres. Wer weiß, wann die Leute das hören.
Und
ob sie schon das genau. Noch dieses Jahr hören oder erst nächstes.
Liegt auch ein bisschen an dir, Thorsten. Gleich noch online gestellt hier.
Perfekt.
Ich muss diesmal ja nicht so viel Husten rausschneiden wie letztes Mal.
Ja. Und du kennst ja schon die Wehform.
Ein frohes neues 2014 an unsere Hörer, die zwei. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. We'll be right back.